Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten, wollte ich jetzt mal kurz in der Zeitung, ja genau, also das ist der Prophet Amos und heute mit dem Mitch und
dem An, ich habe auch eine Zeitung.
Schön.
Überraschung, habe ich dir gar nicht erzählt.
Ja, ich habe es auf dem Foto gesehen.
Das war ja, habe ich dir schon geschickt, das stimmt.
Meine ist aber seriöser als deine.
Aber das ganze Thema ist ja auch nicht seriös.
Nee, also wir gehen gleich mal auf ein nicht seriöses Thema ein. Aber das machen wir ja jedes Jahr, so zwischen Vorentscheid und Hauptentscheid beim ESC. Jetzt war ja gerade der Vorentscheid, da müssen wir gleich drüber reden. Ja. Auch wenn das gerade schon wieder schon ein bisschen länger her ist und eigentlich über diese Show kein Mensch mehr redet. Aber ne, wir kommen ja nicht jeden Tag, also was soll's. Ist ja immer mal wieder ganz lustig, unsere Meinung dazu zu hören, oder? Also ich meine, deine Meinung dazu würde ich auch gerne hören und du meine. Und dann finden wir es gegenseitig lustig.
Na klar. Das machen wir wieder. Das machen wir jetzt jedes Jahr so, ne? Das ist hier Tradition. Pottermos in der ESC-Phase ohne unsere Kommentierung, das wird es wohl nicht mehr geben. Außer nein, der ESC fällt aus.
Ja, gut, das kann ja. Wer weiß, was in den nächsten wilden, verrückten Jahren alles so passiert. Da kann man eigentlich nichts mehr ausschließen.
Ja, Gründe dafür gibt es genug.
So, was? Aber wir fangen mal an mit dem Ritual. Was hast du in deinem Gläschen?
Ich habe nur Klaren heute.
Einen klaren Schnaps?
Nee, klaren mit Kohlensäure.
Klaren, wie heißt
Wasser.
Das? Ja, aus dem Sprudelomat.
Ja, wir nehmen ja am Freitag auf und heute kam ich Freitag heim und es hieß hier, mich dürstet's, beziehungsweise ich habe ein Hüngerchen, wie wär's denn mal mit dem Iltis-Grill? Und ich dachte, ja. Och, ist es wieder soweit, dass wir sündigen dürfen?
Es ist Freitag, der Iltis-Grill lockt.
Nee, das kannst du echt nicht jeden Freitag machen, denn ich bin da so voll rausgekugelt, dass ich hier zu Hause erstmal einen Espresso trinken musste und dachte, ein Hefeweizen, auch wenn es alkoholfrei ist, schaffe ich nicht mehr.
Das schafft man nicht mehr. Ja gut, also ich habe mich heute den halben Tag von Porridge und Müsli ernährt und dann gab es noch irgendwas mit Lachs und später zum Abendessen jetzt, muss ich zugeben, irgendwas aus der Heißluftfritteuse und mit.
Von wegen zugeben, mit. Das ist doch okay.
Ist doch voll, ja, aber das waren Pommes.
Na ja, gut, Pommes. Hatte ich auch tatsächlich neben meinem Gyros und das, Tzatziki und Zwiebeln, ja. Und seine Gurkensalat.
Aber ansonsten durchaus gesund ernährt und jetzt kommt dazu nämlich noch ein gesundes Störtebeker Pilsener Bier 0,000000. Ich weiß nicht, ob das lecker ist, ich habe es noch nie getrunken, ich probiere es heute einfach.
Ja, Pilsener mal. Und alkoholfrei ist nicht ganz so easy wie Weizen.
Das stimmt.
Ich glaube, es gibt ganz wenige. Also es schmeckt nicht mehr so schlimm wie damals Klausthaler und dieser Mist.
Klausthaler oder?
Nee, nicht Klausthaler. Klausthaler war ein richtiges Pilz, oder? Wie hieß das andere? Kelz.
Kelz?
Kelz hieß es nicht so? Es gab doch so eine alkoholfreie Marke auch richtig.
Ja.
Weil die Stammmarke damals nicht in Berührung kommen sollte mit diesem alkoholfreien Getränk. Deswegen hat man das damals getrennt in den 98er Jahren.
Ui, das habe ich schon gar nicht. Also ich meine, ich Klausthaler war doch das mit dich immer, aber immer öfter, oder?
In der Werbung. Ja. Aber das ist nicht alkoholfrei, oder?
Doch, das war alkoholfrei.
Ja?
Also ich glaube noch nicht dieses 0,0, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Aber ich meine, ein Klausthaler, das war doch das Erste, was so wirklich so richtig als alkoholfreies beworben wurde, oder? Der Chef googelt schon mal, denke
der
ich.
Chef googelt, der Chef googelt, der Chef sucht gerade nach Kelz alkoholfreies Bier. Mhm. Ein alkoholfreies Pilsner, der König. Brauerei. Ja, ein Köpi aus Duisburg. Köpi. Mhm. Ja, also es hieß, es war kein Köpi alkoholfrei, sondern Kelz.
Ja, okay, damit man, damals war ja noch so vielleicht das verpönt ein bisschen, da wollte man nicht sagen, das ist auch Pilz.
1989 war das verpönt. Da stand die Mauer noch, Kollege.
Ja, kriegen wir da irgendwie den Dreh. Aber wir wollen gleich nochmal über unsere Top 8 Alben der 1986er Playlist hier sprechen. Ne?
Ja, also jetzt.
Ja, also jetzt, sagen, genau, ne? Ja. Das können wir eigentlich machen. Also wir machen das, also nochmal kurz zur Historie, zur Genese. Im letzten Jahr hat sich der Herr gute Peter Illmann, der gute Herr Peter Illmann von 80s, 80s und Formel 1 noch dazu herabgelassen, so eine Liste dabei sich auf der Seite zu veröffentlichen, 80s, 80s Radio, ne, ist das ja eine Radiostation.
Mhm. Digitalradio.
Mhm. Digitalradio, genau. Und da die Top 8, ne, wegen 80s, 80s, der besten Alben 1985 veröffentlicht, was uns wiederum dazu veranlasst hat, da etwas entgegenzusetzen, denn wir gingen nicht d'accord mit allen seinen Entscheidungen.
Falco war drauf, unser Mist, ne?
Falco war drauf, ja. Bitte. Also wir haben gedacht, so als ganzes Album, ja klar, ne, einzelne Songs, aber nur weil da ein paar Hitsingles drauf waren, die jeder kennt, muss man nicht sagen, das ganze Album ist auch irgendwie weltbewegend oder Meilenstein der Pop- und Rock-Klassik-Literatur des Kanons. Des Kanons, so. Und dasselbe haben wir gedacht, gut, das machen wir jetzt auch jedes Jahr, ne? Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Jetzt sind wir beim zweiten Jahr und machen das mit 86, obwohl der Herr Illmann aufgegeben hat. Er hat wahrscheinlich gedacht, oh, als er unsere Top 8 gesehen hat, da lege ich mich lieber nicht nach, mal nächstes Jahr mit an.
Diese Bordermaus, die können das viel besser als ich. Ja.
Und in der letzten Episode haben wir mal so wichtige Alben des Jahres vorgestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit der Liste, aber verschiedene Genres mal so reingeschnuppert. Und dieses, jetzt kommt die Long, also das war die Longlist und jetzt kommt die Shortlist. Und wir machen das einfach mal so gegenseitig, ne? Also nacheinander, abwechselnd, das wollte ich sagen.
Genau, aber wir machen das genauso wie die Leute bei
Ach so, die.
Ach, diesen Podcast, diesen Musikpodcast von Rolling Stone. Wenn der jeweils andere was genannt hat, vielleicht früher genannt hat, also wir fangen ja hinten bei Platz 10 gleich an, sagt der 8. Ja, stimmt, 8, ich habe noch nicht, meine Nummern habe ich noch nicht. Leute, ich musste vorher noch kürzen auf 8. Und beim letzten, ich habe nicht die letzten zwei weggekürzt, sondern da steht jetzt immer noch 10. Ja. Das ist natürlich nicht korrigiert. Aber wenn ich jetzt anfange mit meinem Platz 8 und sagst, ach, das ist dein 8, das ist bei mir aber auf Platz 5, ne, dann wird das schon reingeworfen quasi.
Ja, ja,
damit wir nicht ein Album mehrmals hier besprechen.
Ja.
Genau. Ich verstehe. So machen wir das. Und weil ich das jetzt so schön erklärt habe, fange ich auch an. Wir haben viel über die Alben letzte Mal erzählt, ne? Und es gibt kein richtig oder falsch bei dieser Liste.
Nein.
Aber mir war zum Beispiel wichtig, dass ich das ein bisschen ausgewogen verschiedene Genres ein bisschen mit drin habe, sodass es ein bisschen repräsentativ ist. Das Ranking ist nicht mehr ganz so wichtig, wobei ich dann doch die einzelnen Alben heute quasi in so einem Shootout gegeneinander antreten ablassen und Platz 1 wirklich Platz 1 geworden ist. Und danach, egal, habe ich gemacht.
Aber du hast dich auf deine eigene Entscheidung, auf dein Einschätzungsvermögen nicht verlassen.
Nee, kann man nicht. Aber mir waren trotzdem Dinge wichtig. Ich wollte nicht, dass das einseitig ist und deswegen habe ich ein bisschen ausgewogen. Ich möchte aber jetzt bei den Alben nicht erklären, warum dieses Album dort ist, sondern einfach es nennen, es ist jetzt dort und gut ist. Und wenn es bei dir auch ist, dann nennst du deinen Platz. Wenn nicht, machst du mit deiner Nummer 8 weiter.
Yes, sir.
Yes, also bei mir auf Platz 8, Trommelwirbel, nee, Kapitelmarke, ist True Blue von Madonna.
Ach, ist nicht in meiner Liste.
Nicht in deiner Liste, ja.
Kann auch daran liegen, dass ich es mir einfach gar nicht angehört habe.
Dabei habe ich doch letztens so geschwärmt, dieses Kaugummi-Pop und fröhliche Ding. Ich wollte nichts erzählen.
Ja. Naja, ein bisschen kann man schon, ne? Aber ich habe es ja nicht gehört. Ich kenne nur True Blue und La Isla Bonita und dachte, ja gut, das ist
kaum ein Podcast. Was ist deine 8?
Meine 8 ist Revenge von Eurythmics.
Ha, Honorable Mention bei mir, ganz knapp hinter der Top 8. Ja, wäre ja ungefähr auf Platz 11 gekommen.
Davon geschwärmt und gedacht, wie schön das ist, dass es nach dem vorhergegangenen Album von 1985 so schön auch wieder weitergeht.
Ja, die mochten vor allem das Cover, weil das so ikonisch ist, ne?
Ja, auch das, ja. Mhm. Ja, und ganz viele Hinsingles drauf.
Apropos ikonisch, mein Platz 7. Black Celebration von Depeche Mode.
Ah. Das ist aber doof, dass du das jetzt schon hast.
Kommt bei dir ganz weit oben, ha?
Ja, das ist bei mir die Platz 1, das ist der Platz 1 bei mir.
Wow, der Depeche Mode-Fan hat es auf Platz 1 gerotet.
Ja, zu aber Recht, nicht, zu Recht. Nicht, weil ich so ein blinder Fanboy bin, sondern weil ich dachte, das ist eigentlich wirklich das Album, was für mich so in dem Jahr so total weit ab heraussticht, ne? was die Songs angeht, was die Sounds angeht und was die Wichtigkeit für Depeche Mode sozusagen angeht in ihrer Karriere.
Ja, wenn ich dir jetzt noch verrate, dass ich, als ich heute Morgen aufgewacht bin und dachte, ich muss diese Liste noch machen, und ich glaube, dachte ich, oh, der Push landet vielleicht nur auf den Honorable Mentions, ne? Platz 11, 12 oder so. Nee, es hat's noch reingeschafft in im Shootout.
Und dazu muss ich vielleicht auch sagen, dass wir hier nicht einen Shootout, sondern einen Shoutout geben an unsere Kollegen, die uns natürlich nicht kennen, vom SWR mit dem super tollen Podcast. Auch ohne dafür bezahlt zu werden, mache ich dafür gerne Werbung, Meilensteine, wo jeden Monat ein tolles neues Album aus der Rock- und Pop-Geschichte gefeiert wird und musikkritisch und auch musikwissenschaftlich meistens sogar, manchmal sogar untersucht wird, ganz toll. Also so können wir gar nicht hier ins Detail gehen, vor allem, weil wir gar nicht einzelne Soundbeispiele abspielen dürfen.
Ja.
Das darf der SWR natürlich. Und die haben
und so.
Aktuell ein, auch, ja, die machen natürlich genau wie wir auch die
Das aber jetzt das aktuell nicht nennen. Vielleicht kommt das ja gleich noch.
Nein, nein, genau. Also so eins, ne? Kann sein, dass wir es gleich noch nennen, ist auch beworben. Ja. Und die haben angekündigt, nächsten Monat gibt Black Celebration und da freue ich mich schon sehr drauf.
Genau. Das ist jetzt genannt. Was war deine 7?
Meine 7 kommt von New Order und trägt den Titel Brotherhood.
Ist bei mir nicht auf der Liste. Mhm. Das ist auch, das hat mir geschmerzt, als ich dachte, es kommt nicht auf die Liste. Verdammt, auch nur Honorable Mention. Aber hat es verdient, auf deiner Liste zu sein, ja.
Mhm, auf jeden Fall.
Gut, mache ich weiter mit der 6?
Ja, klar.
Masters of Puppets, Metallica.
Ja, genau. Die sind bei mir auch nicht drin, aber, also das heißt auch, die sind bei mir nicht drin, aber auch bei diesen Honorable Mentions. Haben wir jetzt mal auch gesagt. Das ist einfach nicht mein Genre hier, ne? Das ist der Brat-Metal und so. Deswegen dachte ich, an sich haben wir gesagt, letztes Mal der Thrash-Metal, nicht der Thrash, sondern Thrash-Metal.
Ich habe ganz schön oft falsch Thrash, glaube ich, gesagt. Aber Thrash-Metal war hier gemeint. Genau. Und ich wollte diese Liste nicht abgeben ohne ein Thrash-Metal-Album. Und dann habe ich das Beste gewählt. Alle anderen sind bei mir unter ferner liefen. Tatsächlich bin ich kein großer Fan. Ich habe dieses Album nicht oft gehört. Darum ging es mir bei der Liste aber auch nicht.
Ja, genau. Also bei mir geht es mir eben um mein persönliche sozusagen. Ne? Da habe ich jetzt gar nicht auf Ausgewogenheit geachtet. Vielleicht merken wir es.
Deine 6.
Meine 6. Meine 6 fängt so an. Es ist Invisible Touch von Genesis.
Das ist meine 4.
Ah, schau an, so weit.
Schau oben. An, das hat mich ja geprägt. Habe ich ja in der Schulzeit und so. Ja. Damals habe ich sogar gehört.
Ja.
Tatsächlich.
Mhm. Nee, auch tolles Album, kann man nichts anderes sagen. Auch wenn viele, also ich bin ja gar nicht so, ich bin ja ein Progger auch, ne, auch ein Popper, aber es gibt ja diese Prog-Polizei, ne, die habe ich auf vielen, vielen, vielen Konzerten, habe ich die mitbekommen. Und ich weiß von Menschen, wenn ich früher mal in einer Firma gearbeitet habe, und ich glaube, dieser Mensch ist sogar der Chef dieser Firma gewesen, der mir mal gesagt hat, er hat auf dem Genesis-Konzert 1991 in Gelsenkirchen muss es, glaube ich, gewesen sein.
Ja.
Oder 92, Weekend Dance
Tour. Parkstadion.
Mhm. Ja, genau. Nachdem viel Geld für den Eintritt also bezahlt wurde, ne? Ja. War ja damals auch schon nicht so ganz billig.
Nee.
Jedes Mal, wenn einer von den Pop-Songs kam, den Rücken der Bühne den Rücken gekehrt und die Arme verschränkt, aus Protest.
Ja, das wird Phil Collins auch gesehen haben.
Ja, genau.
So. Geweint haben, bitterlich geweint.
Eine Phalanx von Prog-Nerds, die sich einfach, ja, ein ähnliches, also da verstehen die keinen Spaß, ne? Die verstehen keinen Spaß. Ähnliches habe ich erlebt auf einem Stephen Wilson-Konzert. Oh. Stephen Wilson, der ja auch ganz komplexe Sachen macht,
Total. Und
er hat sich doch wirklich, er hat sich erlaubt, Humor zu haben und auf einem Album so etwas Ähnliches wie eine Disco-Dance-Nummer aufzulegen. So, auch da habe ich live gesehen in Bochum in der Ruhrkongresshalle. Da sah ich auch Menschen, die sich abwandten, als dieses Lied ertönte. Nein, die Prog-Polizei.
Unglaublich.
Muss eine Polizei gegen die Prog-Polizei geben.
Mann.
Deswegen finde ich auch Invisible Touch gut und ich habe da gar kein schlechtes Gewissen und da habe ich vielleicht etwas gemein mit dem guten Protagonisten des Bestsellers American Psycho, aber mehr als das habe ich, glaube ich, auch nicht mit ihm hoffentlich gemeint.
Hoffentlich nicht, ja.
Darauf Prost, ich muss auch kurz mal 0-0 hier probieren.
Ja, zieh mal durch. Derweil nenne ich meinen Platz Nummer 5. Da haben wir auch wieder einen Genre-Vertreter, sehr wichtig für das Jahr 1986. Es ist License to Ill von den Beastie Boys.
Ja. Ja, ist nicht bei mir in der Liste.
Man braucht schon ein Recht, um Party zu machen, ne?
Ja, das natürlich. Also,
und niemand schläft hier, bevor wir in Brooklyn
sind. No sleep till Brooklyn. Ja, mehr kenne ich aber auch nicht von dem Album. Und,
ja, macht nichts. Es ist auf jeden Fall für mich halt auch stilprägend Und Beastie Boys haben auch danach noch viele tolle Sachen gemacht, aber auch die beiden Songs sind herausragend. Und ja.
Also richtig, richtig gut, ist ja auch Sabotage, ne? Von was ist das später
Ja,
rauskommt, in den 90ern, ne? Das ist ja auch
genau,
noch
Anfang
sehr
90er. Ja,
so ein
ja, ja.
bisschen Grunge, Hip-Hop-Crossover, ne? Da waren
Richtig.
ja ganz, ganz böse und laut. Ja,
Hatten wir deine
häufig
fünf
gespielt auf
schon?
MTV.
Hatten wir deine fünf schon?
Nee, meine 5 ist jetzt wirklich, da freue ich mich, dass ich durch diese, ne, unsere Aktion dieses Album wirklich auch nochmal, also wirklich gehört habe. Und das ist das, was ich gerade sagte. Aktueller Meilensteine-Podcast widmet sich dem Album Talk Talk, Colors of Spring von Talk Talk. Dem Album, das, ja, nachdem sie ganz viele Synthie-Pop-Hits hatten, einfach wieder mal ein bisschen runtergefahren ist und sie auf ja, natürliche Instrumente, ein bisschen jazzig sogar schon und artrockig und alle, ja, alle Formalitäten der Pop-Single irgendwie sprengend, ja, einfach ein wirklich tolles Album gemacht haben. Ne? Und das habe ich mir gestern auch nochmal angehört und es ist wirklich, wenn ich es schon länger gekannt hätte, wäre es vielleicht sogar noch weiter in meinem Ranking nach oben gerutscht. So ist es bei mir auf der Platz 5. Talk Talk, Colors of Spring, grandios, ein zeitloses Album.
Ist meine Platz 3.
Siehst du?
Sehe ich ganz genauso und die Herren von Meilensteine führen dazu auch sehr, sehr viel aus und auch da müssen wir den SWR nochmal loben für diese Episode der Meilensteine. Später können wir den SWR vielleicht auch ein bisschen schelten, ne, wenn wir beim nächsten Thema sind. Aber,
Ja.
aber hier an der Stelle sind tatsächlich Musikexperten bei den Meilensteinen-Podcast
Ja.
am Werk. Genau, meine Nummer 4 hatten wir schon. Das war ja Genesis, Invisible Touch.
Ja. Muss ich jetzt weitermachen mit meiner
Ja.
3 oder?
Wenn du dann deine 4 schon hattest.
Ach nee, Quatsch, ich muss mal, weil ich ja mit
Deine
meiner 4
4.
weitermache.
Ja.
So. Meine 4, lass mal überlegen. Kann ich da auch irgendwas? Ach nee, fällt mir gar nichts ein. Also es ist von Frankie Goes to Hollywood, Liverpool.
Honorable Mention bei mir. Ja.
Nein, also die habe ich ja also schon so lange ist die wirklich einfach unzertrennlich mit meiner musikalischen Sozialisation verbunden. Da komme ich gar nicht dran vorbei. Und ich habe jetzt mal wahrscheinlich auch wieder in hohen Tönen davon geschwärmt, wie toll ich dieses Album finde.
Das
Song für
stimmt.
Song.
Das hast du. Ja, Liverpool. Ja, tatsächlich. Ist bei mir nicht auf der Liste gelandet. Tat auch weh. Ja,
Ja,
tat auch weh.
einfach noch mal reinhören.
Auf jeden
Mehr
Fall.
als nur die Singles.
Ja, einfach mal durchhören. Platz 3 bei mir hatten wir auch schon. Das war Talk Talk, The Color of Spring.
Dann kommt meine 3. Das ist der gute Herr
Oh, meine Nummer 1.
Ah, okay. Ja,
Tatsächlich.
gut, da war ja schon was anderes. Da weiß ich ja schon, was von mir da ist.
Ja.
Also So von Peter Gabriel.
So von Peter Gabriel. Echt so, so großartig. Nicht nur der Superhit, der schon sehr oft auf MTV gelaufen ist, als Video, sondern auch der letzte Song. Wie ich da heute auf dem Fahrrad in meinem rechten Ohr nochmal In Your Eyes gehört habe und was mich wirklich geflasht hat, ne? Wie das Ding performt wurde. Großartig, World Music.
Also da unbedingt mal eine von diesen meistens 10-minütigen Live-Versionen hören, mit unzähligen Gastmusikern, die alle da auf die Bühne kommen und tanzen und einfach nur abfeiern. Das ist ja so ein, naja, ich meine, gute Laune-Hit, es klingt so ein bisschen so nach, ja, das bitte mir eigentlich nicht gerecht, aber es ist so pure Euphorie, würde ich sagen. Ne? Das ist pure Spielfreude, Euphorie und das ist einfach, ja, fast schon Gottesdienst an der Musik.
Ja,
Bei mir
genau,
ist es nur,
Gemeinschaft, ne, ist es.
ja.
Menschlichkeit, Gemeinschaft, zusammensingen und das, was man ja auch oft mit der einen oder anderen afrikanischen Musikrichtung verbindet, ne, dass das viel wichtiger ist, dass man gemeinsam singt und tanzt und musiziert, als dass irgendwer einen tollen Song performt, ne?
Ja, genau noch. Also das finde ich, das ist auch wirklich dieser schöne Crossover, den er da macht mit seiner Musik und Weltmusik. Ne? Da finde ich, also bei mir ist zum Beispiel Paul Simon jetzt nicht in die Top 8
Bei mir auch
gekommen. Da
nicht.
finde ich, der eifert natürlich sehr, ja, der möchte auch so klingen. So, ne? Hat ja auch ganz viele Musiker, die original dann auch diese südafrikanische Musik machen. Ne? Aber bei So ist es so eine schöne, ja, also so eine Symbiose. Ich habe es bei mir nur auf die Platz 3 gewählt, weil ich jetzt nicht jeden Song, also vielleicht sind es so zwei Songs, mit denen ich jetzt nicht so ganz, ganz, ganz warm werde. That Voice Again und wie gesagt, Big Time, da bin ich manchmal auch so ein bisschen von genervt. Hatte ich, glaube ich, bei David Bowie-Episode mal gesagt. Ne? Den habe ich schon etwas überhört. Deswegen nur auf Platz 3, aber doch.
Ja.
Also, Kate Bush, Don't Give Up, ne? Das macht das alles wieder wett.
Oh ja, Don't Give Up. Ja, großartig. Mitch, ich habe das Gefühl, dass wir eine Gemeinsamkeit haben auf Platz 2.
Ja, also wenn das bei dir noch nicht gekommen ist, das bei mir auch auf Platz 2 ist, was auf jeden Fall kommen muss,
Es
glaube
muss
ich, da kann
kommen.
ich dran
Es
vorbei.
muss kommen. Deine
Dann
Nummer 1 war Depeche Mode, meine Nummer 1 war Peter Gabriel So, haben wir gerade drüber geredet. Aber unsere
getauscht, ja.
gemeinsame Nummer 2, ich gehe mal, das ist jetzt Risiko auf Glatteis, ne? Also das könnte auch völlig schief gehen. Ich weiß es ja nicht. Unsere gemeinsame Nummer
Bitte,
2
sag's doch.
ist The Queen is Dead von The Smiths.
Okay. Oh, da war ich auf einem ganz falschen Dampfer. Diesmal bin ich bei den Honorable Mentions und bei mir sind natürlich, bei mir geht doch keine Top 8 oder Pet Shop Boys.
Stimmt, das ist das Nächste, was mir wehgetan hat. Ich habe natürlich auch keine Pet Shop Boys auf der Liste, weil die guten Alben kommen erst nächstes Jahr.
Ja, genau, deswegen habe ich auch kein Erasure auf der Liste, habe ich ja gesagt. Ne?
Ja, richtig.
Das warten wir bis 87, ne?
Ja, mit Wonderland Erasure hat mir nicht wehgetan, dass die nicht in den Top 10 sind.
Ja, nee,
Auch
auch
wenn
für
ich die
dich.
damals natürlich öfter gehört habe, als True Blue, als Master of Puppets oder License to Ill und all die anderen. Na, ja, auch öfter als The Smiths tatsächlich. Aber ich finde das ein ganz großes Album. Im Juni wird es, glaube ich, eine Meilensteine-Podcast-Folge geben, ist angekündigt.
Ja, genau, haben sie auch gesagt, ja.
Genau,
Ja,
genau.
dafür, ich kannte es halt einfach auch nicht, ich habe es nicht in die Top 8 gedacht, ich habe irgendwo, es wäre wahrscheinlich irgendwie auch auf Platz
Ja.
9 oder so gewesen,
Ja.
aber dafür habe ich es halt nicht oft genug in seinen Einzelheiten, jeden einzelnen Song gehört. Ne? Da kenne ich halt die paar Singles und finde die super. Ich finde vor allem auch den Song Some Girls Are Bigger Than Others und Some Girls Mothers Are Bigger Than Other Girls Mothers. Also das ist einfach eine der besten Songtexte überhaupt, die je geschrieben wurden anscheinend. Ne? Das geht ja gar nicht mehr besser.
Aber
aber
trotzdem,
Please, und
ja.
ich hab sogar ein bisschen geschummelt. Ne? Ich habe Please und Disco auf das 2 gesetzt.
Ja. Ja, gut, Disco könnte man. Ach, ja, es ist natürlich schwierig, ja. Ja.
Ja, aber ich finde, das geht gar nicht anders. Das ist so
Gut.
wichtig, auch wenn da noch nicht ja, nicht alles so ausgereift ist, auch produktionstechnisch, aber ja, also, muss da rein bei mir.
Ja, davon war ich eigentlich ausgegangen, dass das der größte Disput ist. Also wenn ich, also ich war ja kurz davor, Depeche Mode nicht reinzunehmen, aber ich dachte,
Ja, das Ende von
dass ich,
Pottermore.
dass Mitch die Pet Shop Boys nicht drin hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein,
Und
nein.
das war auch so ein Wunsch von mir, dass wenigstens einer von uns beiden die Pet Shop Boys erwähnt. Und wenn ich es nicht bin, dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, bis zur Aufnahme dieser Folge. Gerade bin ich aufs Glatteis gegangen, ne? Wo ich dachte, wir hätten die gleiche Nummer 2. Unsinn. Wir sind nämlich von unterschiedlichen Dingen ausgegangen. Wir haben andere Rankings gemacht. Und das ist, glaube ich, auch, weil das subjektiv einfach ist, wie man damit umgeht, Dinge zu werten, ne? Also Musik überhaupt zu bewerten. Das ist ja eh so ein Thema für sich, glaube ich. Das sagt ja nichts darüber aus, wie oft ich diese Musik gehört habe oder noch hören werde, ne? So wie sie jetzt gefühlt nach unserer Sendung, die wir letzten Mal gemacht haben, jetzt ein Ranking gemacht habe.
Ja, da wird sich vieles wahrscheinlich auch ändern. Und ich meine, das ist ja gerade das Tolle, ne? Und wie gesagt, das zum Beispiel Talk Talk Colors of Spring, dass man durch so eine Aktion halt einfach nochmal in Sachen reinhört. Oder auch in Master of Puppets, Masters of Puppets,
Ja.
doch, Master? Master and Servant, Master. Das etwas, was ich sonst vielleicht nicht so gehört hätte. Ne? Aber auch da super Meilensteine-Podcast zu diesem Album. Fast zu allen gibt es da, glaube ich, auch einen. Ne? Please ist, glaube ich, auch schon mal verewigt worden. Ja. Ja, jetzt
Ja.
habe ich noch diese, weil wir warten mal Top 8, ne? Da schließen wir es. Und du musst da zwei rausschmeißen.
Ja.
Du hast du die schon genannt bei den Honorable Mentions.
Ich habe die jetzt schon mit den Honorable Mentions genannt, tatsächlich vorhin. Die ich rausgeworfen da habe. Nee, einen habe ich auch rausgeworfen, der zweite, den ich rausgeworfen habe, war REM.
Ja, stimmt. Das war das ja. Habe ich auch nochmal reingehört, ne? Und dachte, ja, ist ganz nett, aber so.
Also, ja, genau, das ist ganz nett. Und was erstaunt ist, wenn man das Album noch nie gehört hat, aber die berühmteren Alben, die zwei danach kennt, denkt man sich, ah, der Stil war ja schon damals so. Also es klang ja alles schon so, ne? Also der
Stimmt.
Bandstil, der kam ja nicht erst mit Automatic for the People oder mit dem, wie hieß das andere?
Genau dem.
Genau dem. Ja. Wir haben auch echt keine Ahnung, wenn wir es nicht ins in den Sendelaufplan geschrieben haben. Verrückt. Ja. Ich bin gespannt, ich hoffe auch, unsere Zuhörer hatten ein bisschen Spaß damit, wie wir uns hier die Bälle zugeworfen haben mit diesen Top-Listen und sich auch fragen, hör mal, die haben beim letzten Mal dieses Album von Cyndi Lauper so abgefeiert und jetzt ist das nicht in der Top 8. Was ist das denn mit denen?
Ich könnte jetzt jedes Album
vom letzten Mal noch nennen.
Ja, wir haben uns noch aufgefallen, dass wir irgendwie zwei Alben auch einfach vergessen haben, die zum Pop und Synthie-Pop und so gehört. Aber ja, das eine war The Human League.
Richtig,
Human. Ne? Human. Nee, ist gar nicht Human. Heißt es Human? Oder?
Ja, Human, glaube ich.
Heißt nee, Crash. Album. Crash heißt es.
Ah, da war es Crash. Aber Human, ja genau. Lief jahrelang bei irgendeiner Privatfernsehen Wettervorhersage. Im Hintergrund, zum Antal.
Ja, dieser plätschende Beat, ne?
Genau.
Der ist auch ganz schön, das Lied ist auch ganz nett. Aber ja, gut, ich meine, das ganze Album ist in diesem typischen, sagen wir 80er Jahre, Duran Duran-artigen, funkigen Synthie-Pop. Da habe ich mal die erste Seite. Ich weiß auch nicht warum, ich habe es auf Vinyl und habe es jetzt aber in dem Zusammenhang jetzt mal aufgelegt. Aber fand ich jetzt auch nicht so hörenswert. Ist ein Kind seiner Zeit, wie man so schön sagt. Und naja. Das andere Album war das Debütalbum der Communards, was auch der Communards heißt, ne? Mit Jimmy Somerville und Richard Cole. Jimmy Somerville ja bei Bronski Beat. Ja, da sind tolle Singles drauf, ne? Auf Communards. Mhm. Das ist aber irgendwie so ein bisschen, ich finde so die Mischung ist etwas unausgegoren. Ne? Da ist dieser Pianist Richard Cole, ein sehr talentierter Pianist, der auch sehr aus dem Jazz kommt. Ne? Da sind auch viele so ja, chansonartige Sachen drauf, akustische Sachen, die für sich genommen sehr schön klingen, so, aber ja, auch jetzt nicht, sagen wir mal, zukunftsweisend sind. Und da ist, glaube ich, die Songs sind natürlich etwas anspruchsvoller als die Singles. Die sind textlich alle sehr anspruchsvoll. Da geht es ja auch um eine politische Message. Ne? Ist Jimmy Somerville sehr wichtig, da die Homophobie zu bekämpfen oder sich dagegen stark zu machen und dafür auch ja sehr, sehr, sehr große Anerkennung verdienend. Aber ja, ich glaube, dass das Album an sich ist vielleicht etwas unausgegoren, wenn man so diesen Mix, was will das eigentlich sein, ne? Pop oder Chanson oder Jazz oder nun ja.
Ja, das mag sein. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, über das Schaffen von Jimmy Somerville und seine Bands zu sprechen.
Das bestimmt. Bestimmt gibt es ja irgendein Jubiläum demnächst.
Irgendwas gibt es ja immer. Und wir richten uns ja nur nach Jubiläen, weil dann hat man irgendwie andere Leute, die drüber reden, dann kann man sich darüber wieder das Maul zerreißen. Macht ja besonders viel Spaß hier. Naja, schön. Eine Sache möchte ich noch erwähnen.
Ja, einen habe ich noch.
Ich habe ja auch zur Vorbereitung mir die Top 100 der erfolgreichsten Alben des Jahres angesehen. Ne? Ja. Da waren natürlich auch Sachen dabei, die in der Welt irgendwie gehört werden, die ich nicht kannte. Ne? Aber eine Band ist da nicht aufgetreten, aber weil es eine deutsche Band war. Und die hatte ein Debütalbum rausgebracht 1986, haben wir letztes Mal auch ganz kurz erwähnt. Und natürlich sträflich vernachlässigt. Ne? Aber das liegt einfach daran, dass ich kein wirklich tiefer Fan dieser Band bin. Ich gucke die gerne live. Mittlerweile alte Männer, gehen immer noch auf Tour, kommen aus Berlin.
Meinst du die anfangs Englisch gesungen haben?
Die beste Band der Welt, meine ich.
Ach, die?
Aus Berlin.
Die gibt es doch schon länger als 1986, oder?
Ist das so?
Ja, aber das war doch nicht das Debütalbum.
Oh, wie viele Alben von denen heißen denn noch Die Ärzte? Weil das Album, was 1996 rauskam, 86, hieß Die Ärzte. Ja, siehste, so viel Ahnung habe ich von Die Ärzte. Das ist richtig schrecklich. Deswegen schlage ich vor, wenn es einen Die Ärzte-Fan gibt unter unseren Hörern, das sind ja nicht allzu viele, ihr wisst, wie ihr mich ansprechen könnt. Wir können eine Folge mit euch machen. Also mit einer Person von euch würde ich gerne mal über Die Ärzte reden.
Das ist eine sehr schöne und bestimmt auch eine sehr langwierige, beziehungsweise auch sehr ausführliche Geschichte.
Wer weiß, könnte auch sehr persönlich sein, ne? Die drei Konzerte, die jemand besucht hat von Die Ärzte und wir reden drüber.
So, jetzt gehe ich aber nochmal kurz, weil das können wir so nicht stehen lassen.
Na, jetzt geht er nochmal rein. Da hat er was vorgeschlagen. Da stand wieder Fake News in der Zeitung. Da muss man nochmal nachblättern.
Ja, also hier, ich habe sofort den Faktencheck gemacht, Ant. Ich muss dich leider enttäuschen. 1984 kam Die Biel, auch bekannt als Devil, heraus. Na, und 1985 im Schatten der Ärzte. Und Die Ärzte erst 1986.
Aber also wer bringt denn als zweites Album ein Self-Titled-Album raus?
Als drittes Album.
Als drittes Album sogar. What the fuck?
Die Bibel im Schatten der Ärzte und dann die Ärzte.
Lass uns lieber das Thema wechseln, das macht mich jetzt aggressiv.
Ich glaube auch.
Wir haben was Schönes erlebt, Mitch.
Ja, wir waren, das geht schon wieder um Musik, wir waren auf einem Konzert, haben wir letztes Mal auch angekündigt,
yes,
dass wir das machen werden und jetzt ist es geschehen. Wir waren bei den White Lies in Köln.
Genau, mit Support von She's in Parties.
She's in Parties, ja, aus Irland kommen die, ne, oder?
Oder richtig.
Die Sängerin, ja.
Also jedenfalls Irish born, genau.
Ja.
Und, ja.
Wir schreiben das als Shoegaze and Dream Pop, interessant. Ich habe wenig auf meine Schuhe geguckt, ne? Also so Rufti-mäßig kann man das jetzt nicht vor, ne? Aber Dream Pop passt schon.
Ja, das sind immer so Selbstbeschreibungen. Ich glaube, die ist sogar vom Bandcamp, von deren Seite kopiert. Ja. Und Dream Pop, das passt ein bisschen, weil es mich ja auch an andere ähnliche Bands wie Churches oder so erinnert hat, ne? Was sie machen. Was aber ein bisschen fehlte, das hatten wir zwischendurch besprochen, das ist ja alles ganz nett und auch theatralisch, so Kate Bushig auch ein bisschen.
Ja, ein bisschen habe ich das ja.
Genau, das, also die Katie Dillon, die auch tatsächlich Katie heißt, die Sängerin, wirklich sehr ausdrucksstark, aber die Melodien wussten nicht zu begeistern. Also das ist so... Naja, es ist wenig hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe danach nochmal reingehört auf Tidal. Tidal, da wo ich auch mal eine Playlist gemacht habe von den 36 besten Songs von 1986, verlinkt alles in unseren Shownotes.
Yes, muss ich mir nur merken.
Genau, packe ich da noch irgendwo hin. Aber irgendwie hat es mich nicht gerissen. Ich glaube, die sind noch nicht fertig. Die haben bisher auch noch kein Album gemacht.
Ja. Also das hat man ja auch häufig, wenn man jetzt zum Beispiel etablierte Bands, New Order oder so, ne, hört und man hört dann, wie sie alte also Songs, bevor sie aufgenommen worden sind, schon mal live gespielt haben auf irgendwelchen Bootlegs, wo da die Melodien noch ganz anders sind, ne, oder wo sich da noch irgendwie was finden und festigen muss. So ähnlich kann man das sich da vielleicht auch vorstellen, dass sie da vielleicht da hier irgendwo nochmal beigehen. Wie man so schön sagt.
Ja.
Ich fand den Sound gut, er war sehr poppig, war sehr Synthi-lastig und passt auch gut zu White Lies, aber ist ja klar, man darf natürlich dem Hauptact ja nicht die Butter vom Brot nehmen, ne? Weil,
ja gut, das gehört sich
nicht. Die haben die Melodien.
Oh, die hatten Melodien, tatsächlich. Benannt wurden die übrigens, also dieser Name ist ja kurios, ne? She's in Parties, nach einer Single von der Band Bauhaus 1983.
Bauhaus, okay, ja, da sind wir wieder bei den irgendwie einschützenden Neuwerke und Neubauten und Kraftwerk und deutsch-amerikanische Freundschaft oder sowas.
Ja, oder sowas, ne?
Mhm.
Genau. Aber lassen wir die Vorband doch mal hinter uns.
Ja, genau. Könnt euch da mal einen Eindruck von machen. Und ja, wir haben uns ja gefreut, als dann die White Lies auch sehr pünktlich auf die Bühne kamen und versprachen, heute Abend spielen wir jedermanns und jeder Fraus Lieblingssong.
Ja. Ja, haben sie versprochen.
Haben sie
es
getan.
Und haben sie getan, finde ich. Also die haben abgeliefert, ne? Also ich habe auch hier nochmal die Setlist ausgedruckt für uns. Auch nochmal sortiert nach den Alben. Also die meisten kamen tatsächlich vom aktuellen Album Nightlight.
Ja, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Wir haben ja auch andere, wir Depeche Mode, ne? Kommt ja mal als Beispiel, das halt nicht so ist, ne? Oder im Laufe der Tour immer weniger vom neuen Album gespielt wird, weil die Fans doch irgendwie lieber die alten Hits hören wollen. Und das finde ich auch schön. Wir haben auch gesagt, dass wir beide das neue Album super fanden. Und von diesem Album haben sie wirklich dann 6 Songs gespielt. Beziehungsweise 5+1. Wie ich im Nachhinein feststellen wollte. Ich habe nach dem Konzert gesagt, irgendwie gegen Anfang des Konzerts haben einen Song gespielt, den kannte ich überhaupt nicht. Das fand ich auch nicht so gut. Und das muss der Song gewesen sein, My Lover.
Mhm.
Der steht hier auch als von Nightlight, aber ist ein Bonus-Track. Den gibt es bei Spotify, aber den gibt es nicht auf der Vinyl. Ich habe die Vinyl ja rauf und runter gehört.
Verstehe.
Der passt nicht so ganz zum Stil vom Album, das ja eher gitarrenlastig ist und so alternative, wieder so ein bisschen back to the roots. Da klingt wieder so, als hätte er von den letzten 2, 3 Alben sein können, so ein bisschen poppiger.
Ja,
poppiger, tanzbarer, so four on the floor, ne?
Verstehe.
Ich fand ein bisschen viel so aus dieser ein bisschen poppigen Richtung. Meinetwegen hätten sie noch etwas. Also ich sag mal, die haben tolle Sachen gespielt, ne? Was war so, dachtest du, wo die meisten Leute sich drüber gefreut haben,
Ja,
was sehr gut ankam?
natürlich die Hits vom Debütalbum To Lose My Life, das Album mit den Songs Death, Farewell to the Fairground. Also allein wenn ich den Titel vorlese, singe ich ihn schon fast, ne? Farewell to the Fairground.
Ja,
Und
das wurde ja auch dann skandiert,
ja,
also
als
als
Zugabe,
statt
ne?
Zugabe,
Als
genau.
Zugaberuf. Ja,
Keep on
super.
running, keep on running.
Keep on running, so keep
Keep
on
on
running. There's no
running.
place like
Ja,
home.
let's hope, yeah. Genau. Wizard of Oz.
Das ist richtig, ja genau. Und The Price of Love und natürlich To Lose My Life.
Richtig, genau, ne? Das war natürlich so diese alten Hits. Und dann hat man gesagt, okay, aber die haben ja dazwischen auch ganz viele tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel Big TV haben sie auch gespielt, ne?
Da haben sich die vor uns
Oder
darüber gefreut, ne? Die drei Jungs oder drei älteren Herren.
die aus Holland.
Ja.
Ja. Ja, die haben echt ein bisschen Party gemacht, ne? Und auch lecker Pilzchen getrunken, ne? Die also eben, ja, alle, ein bisschen getrunken, noch ein bisschen getrunken und so, naja, und fand ja. Vom letzten Album hat mich ein bisschen, na, ist natürlich immer so, ne, wenn man gerade ein Album betourt hat und dann kommt ein neues Album, wahrscheinlich war es beim letzten Album in der Tour auch so, dass sie davon dann wieder viel gespielt haben, um es vorzustellen. Und das haben sie jetzt sehr lange gemacht, deswegen ist das jetzt eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Deswegen gab es nur einen Song vom letzten Album. Und zwar I Don't Want to Go to Mars. War aber auch ein super Song. Ich glaube, der kam auch richtig, richtig, richtig gut an, weil es so ein tolles Album
Das
war.
stimmt, das ist auch
Ja.
ein Übersong, ne, von dem Album tatsächlich. Aber auch von Ritual, Bigger Than Us, ist auch nur der eine Song gewesen, ne?
Ja, stimmt. Also wie gesagt, wenn es darum geht, haben sie alle Leute die 20 Lieblingssongs waren alle da, die Lieblingssongs dabei. Also ich hätte ja zum Beispiel, worüber hätte ich mich noch gefreut? Strangers zum Beispiel, da ist glaube ich auch auf dem ersten oder zweiten Album drauf.
Ja.
Oder hier ihr ESP, dieses leicht angeschaffelte Electric Storms. Oder ach, Holy Ghost, also wie ganz viel von diesen alten Sachen, da muss man natürlich ein bisschen auswählen. Ne?
Und
Was mich ein
hieß
bisschen gewundert hat, ist zum Beispiel, dass sie haben gespielt There Goes Our Love Again, ne? Das ist ja von dem Friends-Album. Davon hätte ich auch noch gerne gehört, oder hätte ich mich auch gefreut über Take It Out on Me. War, glaube ich, die erste Single daraus. Ja, ansonsten will ich jetzt nicht meckern, ne?
Nee, überhaupt nicht. So gegen Ende und auch gegen Richtung Zugabe haben die beiden neben uns mit ihren beiden Handys Unfinished Business gefordert.
Ja, da habe ich auch eigentlich drüber nachgedacht, ob ich das mal kurz ansingen sollte. Weil da habe ich mich eigentlich gewundert, dass sie das nicht spielen. Also ich dachte, ich
Ja.
habe jetzt nicht so viele, eigentlich nur das zweite Konzert, das ich jetzt erlebt habe von White Lies. Aber ich dachte eigentlich, das ist genauso wie Death und To Lose My Life und Bigger Than Us gehört das eigentlich auf jedes Konzert.
Ja, ist
Boah,
aber tatsächlich
naja.
nicht auf der Playlist gewesen seit 2 Jahren. Habe ich mal bei Setlist.fm geguckt. Das haben sie bei dieser Tour überhaupt nicht gespielt.
Vielleicht ist es ihnen auch doch zu morbid mit diesen ganzen anderen, die irgendwie Death und To Lose My Life. Und sie haben ja auch nicht Is it the day? Ne, the day I'm going. Wie heißt das? It's not my time to die gespielt, ne? Von dem letzten Album. Also dieses Thema.
Ja. Ja,
Da
und
haben
wir
sie
sind
doch ein
ja auch nicht
bisschen.
bei einer Band, wo jetzt ein Liedermacher oder T.S. Ullmann auf die Band geht mit der Gitarre und spielt nochmal den Lieblingssong für die Crowd. Es ist halt sehr, sehr vorbereitet, ne? Und die machen
Ja, ich
jeden
glaube, die
Abend
haben auch
dasselbe.
jedes Mal das Gleiche gemacht, ne? Ja.
Tatsächlich, das ist alles, neben dem Keyboarder standen zwei Laptops, ne? Ob da was gelaufen ist oder nicht, oder ob das alles vom Hintergrund kommt, ist auch egal. Letztendlich, alles, was wir elektronisch hören, kommt nicht von dem Keyboarder, sondern selbst gerade live
Nee, der hat auch
gespielt.
nicht alles gespielt, was man gehört hat. Also da waren
Genau.
noch viele Backing-Tracks, die auch Effekte oder noch zusätzliche Linien gespielt haben. Ne?
Genau. Und damit
Das
das
ist aber
gut
auch völlig
klingt, das
legitim.
will gut vorbereitet sein,
Ja.
ne? Also mit allen, auch mit dem Schlagzeuger und dem
Ja.
Bassisten, ne? Und hoppla, dem Bassisten. Und dann mache ich hier so ein Geräusch.
Da machst du kommen wo ein Bass-Sound. Der zwischendurch auch mal Gitarre gespielt hat, ne? Also da
Stimmt.
haben sie ein bisschen was gewechselt auch, ja.
Stimmt. Ja.
Ja, und dann waren so diese etwas poppigeren, leichtfüßigen Nummern wie Is My Love Enough und Tokyo. Tokyo kam auch richtig gut
Oh,
an, ne?
das kam richtig gut
Tokyo,
an.
Kaum New York.
Das stimmt.
Und die Songs vom neuen Album. Die kam richtig gut an. In the Middle, damit haben sie aufgehört. Juice und als erstes haben sie All the Best gespielt, ne? Und zur Zugabe fingen sie an mit Nightlight, der mit so einer Drum Machine anfängt, ne? So ähnlich wie In the Air Tonight, ne? Diese Sounds. Ja, nee, schönes Konzert, hat Spaß gemacht.
Das war wirklich ein sehr schönes Konzert und was immer wieder nachhallt bei mir und da auch sehr eindrücklich war, war vielleicht bei dem ersten Wildlife-Konzert auch schon, wo wir waren, aber da war es nochmal richtig krass, diese Songzeile Let's grow old together and die at the same time, also mit welcher Inbrunst das Publikum diese Zeile quasi gesungen, gegrölt hat. Ja, das hat einiges in mir bewegt, weil ich am gleichen Tag noch bei einer Beerdigung war, ja.
Ach so, ja, natürlich, das stimmt, ne? Da ist vieles, was so an diesen Themen so, ne?
Ja, und dann, ja, wir sind alle sterblich und aber ja, lass mich nicht derjenige sein mit von uns beiden, der ohne den anderen weitermachen muss.
Ja, das ist natürlich eine Sache.
Das ist eine düstere Sache,
düstere
aber
Geschichte.
letztendlich geht es ja um eine Hoffnung, die man damit ausdrückt.
Ja.
Lass uns einfach alt werden und lass uns diesen Shit gemeinsam zu Ende bringen. Ja?
Ja, also nicht, dass einer noch mit der Schere vorher kommt, ne,
Nein,
wie
nein, 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 nein,
bei.
nein, nein, nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Solange wir können. Und,
Naja.
ne? Ja,
Ja, das
schön.
ist auch schön. Die machen ja immer so diesen Cut, ne? Es geht um Leben und Tod, es geht um Liebe und Tod, ne? Also wenn es dann wieder so düster war, dann fangen sie wieder an mit My Lover und Is My Love Enough und so. Ne? Time to Give, The Price of Love. Also das sind diese beiden großen Themen. Ne?
Ja. Okay, lass uns doch mal weiterkommen in der Liste.
Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Haben wir immer noch was zum Thema Musik?
Ja,
Ja,
aber
aber
da müssen wir
auch.
nicht so lange machen,
Nee.
sondern hier Gossip.
Oh ja. Was hast du denn da auf deiner Zeitung, in deiner
Es gibt dieses
großen
kostenlose
Schlagzeilen?
Wochenblatt hier,
Oh, das
ne?
ist ein Gulches
Ein
Mädchen, ja.
Gölscher Mädchen. Und das Gölscher Mädchen, ein Gölscher Engel für den ESC.
Oh, aber wie haben die dieses tolle Wortspiel mit Engel?
Ach, unfassbar, oder?
Unfassbar. Der Kölner, nee, der
Unfassbar.
Express, ne?
Ja. Hätte ich die Überschrift machen dürfen, hätte ich drüber geschrieben oder als Unterüberschrift, die Mama vom Baby aus der Doku-Soap, Sarah und Pedro kriegen ein Baby, hat den ES geht für uns zum ESC.
Ja, da würde ich auch sagen, Hauptsache, dass es ihm gut geht, ne, dem
Dem
Baby.
Baby. Auch dem
Ja.
zweiten Baby. Mittlerweile aus der zweiten Ehe gibt es auch eine Tochter, habe ich hier gelesen. Sowas liest man dann hier, ne? In diesem komischen Blatt. Das will ich alles gar nicht lesen. Aber sie ist in
Nee.
Köln geboren, echt Kölsche Mädche. Und ja, jetzt drücken wir natürlich alle Kölner drücken die Daumen für Sarah Engels.
Ja.
So, genug davon, von diesem Kolorit.
Jetzt kann man natürlich wieder anfangen, sich den Mund hier zu zerreißen von, was ist das denn wieder für eine Auswahl gewesen? Und da Pest und Cholera oder Regen oder Traufe, wen schicken wir jetzt dahin? Wie kam das überhaupt zustande? Obwohl Stefan Raab nicht dabei beteiligt war und also irgendwie, ja, entweder haben da nicht genug Leute Lust,
Ja.
aber es war ja irgendwie eine Auswahl von 9, eine geellenlange Show, 3 Stunden, dann gab es da 9 Leute zur Auswahl. Es gab dann ein Superfinale. Während in diesem Finale gab es noch ein Superfinale, weil erstmal dieses Wort sich Superfinale ausgedacht hat, nachdem eine Jury, eine international besetzte ESC-Koryphäen, die er aus den neuen drei gemacht haben. Jo, was war dann dabei? Noch eine Schmachtballade. Ich bin ja übrigens, muss ich immer wieder sagen, ich mag es nicht, und das machen viele Leute heutzutage in der Popmusik, dass sie über sich selber singen und dass sie beim ESC auch immer große Themen haben. Ich sag, die sollen große Melodien haben, die sollen gute Laune verbreiten und große
Wie die
Tanzschritte
Italiener von
machen.
der Tankstelle.
Ja, gut, ja, da fand ich aber den Refrain kacke, der Rest
Ja,
vom
gut.
Song fand ich schon fast besser,
Aber
aber.
war mal gute Laune.
Ja, das war gute Laune, aber vielleicht ein bisschen zu sehr mit ja mit Vorsatz. Also doch zu sehr mit dem Holzhammer.
Naja, gut.
Nee.
Aber als sei Sarah Engels jetzt nicht der Hol mit dem Holzhammer.
Na gut, da kann man jetzt nicht sagen, dass es eher um Tiefgang geht. Ich habe nur, da gibt es auch einen Link, ein Video, das wir vielleicht verlinken, das offizielle Video. Also Hauptsache, es geht um Popo. Also Popo zeigen ist, glaube ich, das, was so ganz vorne dabei ist, ne?
Ja, aber das ist ja auch ESC, ne? Das kennt man ja.
Hm.
Also
Ja.
irgendeine Shakira-Style hat man ja immer.
Ja, das ist Shakira, J-Lo, irgendwie so möchte gern.
Genau.
Und das ist aber eigentlich lustigerweise der Sound, dieser angesammerte Opa-Opa-Opa-Oma-Beat, ne, der den Bad Bunny jetzt hier per Gericht übrigens verboten werden soll, der Dem-Beat, ne, der was? Komischerweise irgendwie, ja, dieses bum bum jing bum bum jing bum bum, da, oh, jetzt werde ich auch verklagt, ja. Da hat ein Produzentenduo angeblich das Copyright drauf, dass mal diesen Dem-Beat irgendwie, ja.
Also so weit ist es jetzt schon, dass wir Copyrights auf Beats haben, ja?
Auf Beats, ja, auf Notenwerte.
Hallo?
Das finde ich doch sehr gewagt.
Wenn wir so in den 80er Jahren angefangen hätten, würde nichts gesampelt werden.
Ja, ich glaube, die wollen einfach nur, dass man jetzt verstärkt bei Spotify oder YouTube auf diesen Song klickt, ich auch gemacht habe.
Nee, kommen wir aber zurück zu dieser Show. 3,5 Stunden. Also das ist total irre. Der ESC selbst ist auch nicht viel länger, ne? Und die haben dann 24, 25 oder 20 Teilnehmer und wir hatten jetzt hier 9.
Ja.
Das war so aufgeblasen. Wir gucken zurück, wie war der ESC früher? Nostalgie, Quatsch, alle Sachen, die man alle schon gesehen hat, ne? Die da wieder rausgemeldet wurden. Die Moderatoren, toll, hat Spaß gemacht, kann man so machen. Aber warum denn so lang?
Ich weiß auch nicht, ob die irgendwas überbrücken wollten.
Ja, ich weiß es also, auch nicht.
Es gab eigentlich nichts zu überbrücken, außer dass der groteskeste Fernsehmoment der jüngsten Vergangenheit, der gegensätzliche, widersprüchliche nicht sein kann. Wir schauen uns eine Show an, die sowieso schon nach dem ARD-Brennpunkt 15 Minuten später anfängt. Mhm. Ne? Da ist irgendwas mit Iran und USA im Gange. Ja, und dann ist es doch irgendwie, ne, noch nicht bestätigt, aber höchstwahrscheinlich die Meldungen sind da, Ayatollah Khamenei soll getroffen worden sein.
Das so kommt hat dann, ein oranger Mann auf Truth Social geschrieben.
Genau, und es sollen auch Bilder vorliegen, ihm vorgelegen, die seine Leiche zeigen.
Ja.
So viel hat man diesem Abend gewusst. Also, aber es wird weiter gefeiert.
Wir machen ESC und unten drunter steht, wir haben die Leiche gefunden. Also von einem Staatsoberhaupt, jetzt wird das wird eine Krise bedeuten. Ne? Also in der stecken wir jetzt gerade immer noch drin, ne? Diesen Iran-Krieg.
Ja, aber man darf dieses Programm dafür nicht unterbrechen.
Ich hätte die ganze Sendung in den Mülleimer dafür geworfen.
Wir würfeln gesetzt.
Ja. Ah, wer hat die meisten Instagram-Follower? Ah, Sarah, geh du mal.
Ja.
Fertig. Also das hätte man abkürzen können, das ganze Spielchen. Ich bin echt stinksauer und ich konnte mir das Superfinale nicht angucken, weil ich habe das dann gesehen, diese Einblendung, und dachte mir, ja, kacke, ich schalte jetzt um auf Tagesschau 24 und gucke mir kurz mal.
Aus der Einblendung ist eine Ausblendung geworden, sozusagen. Ja.
Kurz eine Nachrichtensendung an und dann gehe ich ins Bett. Ich gucke mir morgen früh an, wer gewonnen hat. Das ist jetzt egal geworden, so ein bisschen. Ne? Ich war richtig stinkig auf das Erste, dass sie da einfach weitergesendet haben. Und du hast recht, das ist grotesk. Ne? Also wirklich surreal.
Ja, also Neil Postman hätte mal wieder seine helle Freude daran gehabt, wie wir uns zu Tode amüsieren und dass alles auch Nachrichten nur Unterhaltung sind.
Genau. Genau, und dabei war es noch nicht mal eine gute Unterhaltungssendung. Also am Ende, wenn man es in der Länge sieht, ne?
Ja, also ich fand, da waren ein paar ganz gute Haselbrugger-Momente dabei.
Ich bin auch Fan.
aber auch viel zu viele schlechte andere Momente.
Ja, auch die Woman-to-Woman-Momente, ne, wo die beiden sehr nah miteinander gesprochen haben. Ey, kann man alles mal machen. Finde ich auch richtig so, ne?
Und, ja, vor allem in der ARD.
Also, absolut, in der Altmänner-ARD, genau. Ja. Aber dass da ein Superfinale gemacht werden und die anderen beiden, na gut, ich meine, mit 37% hat jetzt Sarah Engels gewonnen. Aber trotzdem.
Ja, aber dafür, dass sie ja eigentlich etablierter ist als alle anderen, die da mitgemacht haben, ist es eigentlich wenig.
Ja,
ne?
Ja. Vielleicht ist es auch so ein Effekt wie, wenn ich Sarah Engels nicht mag, rufe ich für jemand anders an. Das ist ja so
wie beim Dschungel.
Am Dschungelcamp haben wir es beim letzten Mal besprochen. Keine Ahnung. Es ist jetzt aber auch egal, tatsächlich. Ne? Die anderen beiden, die im Superfinale waren, über die redet dann heute keiner mehr, letztendlich. Das ist jetzt vorbei.
Ja, also dieser Song, der eigentlich immer in jedem Jahr im ESC in etwas angewandelter Form aus irgendeinem osteuropäischen Land kommt, mit diesem besagten Rhythmus und Feuer und Choreografie ähnlicher Couleur, der wurde von 5 Menschen geschrieben. Ja.
Das ist ja krass. Mhm. 5.
Hat Sarah Engels sogar mitgeschrieben, aber man musste schon also 5 Menschen ankarren, um diesen Song zu schreiben. Das verwundert mich immer wieder, wenn man liest, wie viel Menschen heutzutage die banalsten Popsongs schreiben.
Tja, diese Menschen sagen mir so nichts, abgesehen jetzt von Sarah Engels selbst. Ich finde den Namen Bös ein bisschen irritierend, weil ich nur eine bekannte Bös kenne.
Ja, vielleicht, die ist ja auch eine Musikerin, vielleicht sind die ja sogar liiert.
Ja, wer weiß. Valentin, sag mal.
Soll ich mal gucken? Soll ich mal gucken?
Ah, jetzt macht er hier noch den Google. hier googelt der Chef noch selbst.
Ja.
Und dann gibt es noch den Dario Schürmann. Also Schürmann ist ja grundsätzlich ein guter Name. Und Raphael Lott und Luisa Heinemann.
Hat anscheinend schon öfter mit der Frau Engel zusammengearbeitet, aber mehr finde ich gerade zu ihm.
Ja, aber Böse, nicht. Mira Böse kommt, glaube ich, auch aus Köln.
Ja, ja.
Das ist alles schon sehr, sehr auffällig.
Aber schreibt die sich nicht mit OE? Ja, keine Ahnung.
Ach, Feinheiten. Egal. Haben wir ja nicht rausgefunden.
Also so viel würde ich sagen, wir verfolgen das weiter. Drücken unserem Engel aus Köln natürlich beide Daumen. Macht Jod.
Mach uns keine Schande, Mädchen.
Mach uns keine Schande, jeder Jeck ist anders.
Oh Gott.
So, und aber jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir dieses Fass aufgemacht und jetzt ist das mit dem Untertitel gewesen. Und das Schlimmste ist ja, stell dir vor, du musst jetzt irgendwie Auto fahren.
Ja, ja, so, ich ziehe mir das Thema ganz kurz darüber, ja, ja. Mhm.
Du kleiner Mann.
Kann ich mir schwer vorstellen, aber Moment. Ich habe das schon mal gemacht, Autofahren. Ja, ich weiß. Und da bin ich in Jülich eine Tanke gefahren. Es war noch D-Mark-Zeiten, glaube ich, ja. Und da hat Sprit 1,40 Mark gekostet. 1,40 Mark für Benzin. Normalbenzin. So. Und jetzt? Was ist jetzt?
Ja, jetzt ist Iran-Krieg.
So. Ja, natürlich.
Und das ist kacke, weil jetzt kostet das mehr.
Also Krieg im Nahen Osten, Leute. Das machen wir jetzt seit 30 Jahren regelmäßig, das kennen wir schon. Erster Irakkrieg, zweiter Irakkrieg, die Krise, Ölkrise in den 70er Jahren. Also Überraschung, Sprit wird teurer.
Ja, weil aber die Leute gehen, also das ist ein, aber ich muss einfach mal gucken, wir machen eine kleine Presseschau.
Ja, ja, ja.
Und was wäre schöner, als wenn wir einfach nicht, also als zu gucken, was macht denn hier die regionale Presse?
Ja,
also,
wir gehen jetzt wo ja ich ja schon den Express aus Köln mit Frau Engel hatte, hast du jetzt?
Genau. Ich habe jetzt hier die Westfalenpost aus dem schönen Hagen.
Schön, ja, da überschreiten sich die Geister. So,
sie titeln hier im Aufmacher vom 6. März. Entsetzen an der Tankstelle. Jetzt sprechen die Autofahrer. Also das ist eigentlich schon, kommt, also das ist gar nicht weit entfernt vom Kölner Express, oder? Ne?
Das ist ganz nah dran.
So, und jetzt kommt eine Schlagzeile wie aus einem schlimmen B-Movie. Wenn die Rente nicht zum Tanken reicht. Könntest du ein bisschen dramatische Musik darunter legen?
Es ist eine Katastrophe.
Ja, also ich meine, bis jetzt war es ja so nur so, dass die Rente nicht zum Essen reicht. Ne?
Ja, genau, so. Davon habe ich auch schon mal gehört.
Das ist ja okay. Ne?
Aber das ist auch ein Thema, tatsächlich.
Nicht zum Tanken. Ich weiß nicht. Also wir haben ja einen Artikel vorliegen. Es ist nicht nur ein Artikel, es ist eine Reportage.
Boah, da wird ganz wild zusammengebaut.
Eine Reportage von einer Hagener Tankstelle. Und wir müssen uns diesen Artikel zu Gemüte führen.
Der Geruch vom Benzinlichtschwender, ich kann nicht mehr.
Vox Populi, die Menschen von der Straße werden live dort. Also ich kann es mir nur so vorstellen, Redaktionskonferenz, morgens in der Früh. Wir müssen Stimmen aus dem Volk einholen. Ne? Ja. Wir müssen hier auffangen, was hier so die Stimmung ist zu diesem Thema. Ne? Wir brechen das runter. Ne? Das Thema wird runtergebrochen auf die lokale Ebene.
Wir können hier nicht irgendwas schreiben. Wir müssen jetzt wirklich wissen, was das Volk denkt.
Und wir featuren das so ein bisschen an. Wir machen das so ein bisschen hier, so einen kleinen Essay machen wir daraus. Wir schicken wahrscheinlich entweder, im regionalen Teil keinen Praktikanten, aber würde man sagen,
Volontär.
Den kann man am besten abstellen. Einen ganzen Vormittag an der Tanke. Gut, es war Anfang März, die Temperaturen sind okay. Da schicken wir wahrscheinlich mal einen Volontär hin, der hat auch gerade gelernt, oder eine Volontärin, wie man schöne Reportagen auch mit viel Bildsprache angereichert verfasst. Und das klingt so. Ich glaube, wir machen das mal ein bisschen mit verteilten Rollen.
Ich bin gespannt, wie weit wir kommen, aber ja, bitte.
Ja. Du bist die 5 Menschen von der Straße.
Alle 5. Also ich verstell meine Stimme nicht, aber lass mal machen.
Mal gucken, vielleicht überkommt es dich ja gleich.
Das kann passieren.
So. Vielleicht, wir machen das einfach mal so, ich meine, es ist nicht überregional erhältlich. Wir könnten ja einfach, ich kürze einfach mal den Nachnamen ab.
Bitte.
So. Also, wenn die Rente nicht zum Tanken reicht. Seit dem Angriff auf den Iran sind die Kraftstoffpreise auch in Südwestfalen rasant gestiegen. Bei den Autofahrern herrscht jetzt vor allem Unverständnis. Hagen. Der Geruch von Benzin liegt schwer in der Luft, während die Anzeige der Zapfsäule unaufhörlich weiterklickt. Um 13 Uhr ist an diesem sonnigen Tag an der BFT-Tankstelle Wagner in Hagen nur wenig Betrieb. Kunden kommen, Kunden gehen. Was ist das? Wenig Betrieb, wenn Kunden kommen und Kunden gehen? Ist das so? Wie ist es dann, wenn viel Betrieb ist? Kommen die dann nicht? Bleiben die dann länger? Oder gehen die gar nicht erst?
Ja, vielleicht kommen sonst die Kunden zu zweit. Diesmal kommen sie alleine.
Stimmt. Da kommt der Beifahrer auch noch mit rein. Eine von ihnen.
Ah, wer?
Also von ihnen, von den Kunden.
Oh, jetzt kommt die erste Kundin.
Ist Karin W. Punkt. Mhm. Mit Blick auf die Preisanzeige entweicht ihr ein kurzes, trockenes Lachen. Eines, das mehr Frust als Freude verrät. Eigentlich ist ihr angesichts der gestiegenen Benzin- und Dieselpreise wegen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran nämlich gar nicht zum Lachen zumute. Jetzt kommt eine Zwischenüberschrift, die Betroffene. Sie nimmt die Zapfpistole aus dem Tank und setzt den Deckel wieder rauf.
Es ist eine Katastrophe,
sagt die 77-Jährige und blickt noch einmal zur Preistafel hinauf, als müsse sie sich vergewissern, dass die Zahlen dort wirklich stehen. 530 Euro. So viel Rente bekommt sie im Monat. 530 Euro für Miete, Lebensmittel. Dramatische Pause. Hier dargestellt durch einen Gedankenstrich. Und nun auch für Spritpreise, die mit jedem Tag höher zu klettern scheinen.
Üblicherweise tanke ich normales Benzin,
sagt sie und zuckt mit den Schultern.
Jetzt aber E10, weil es günstiger ist.
Ich weiß sie, ob das ihr Auto verträgt. Da steht ja auch immer eine Tanksäule. Also Frau W. Punkt.
Die hätte nicht immer schon E10 tanken können. Schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es von ihrer kleinen Rente zu viel Geld aus für Benzin, was nicht mehr Leistung bringt.
Ja. Ja, ich denke, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn sie 77 ist, auch erst vor 10 Jahren in Rente gegangen ist. Na, ackern bis zum Unfall.
Ja, natürlich, klar.
Ja. So, jetzt aber erzählen wir noch einen. Ein voller Tank kommt für sie heutzutage ohnehin nicht in Frage. Stattdessen steckt sie, und jetzt wird es ein bisschen erotisch, steckt sie den Zapfhahn zurück. Zahlt ihre, gleich wird es erst. Das kommt gleich erst, ne? Ach, okay. Zahlt ihre 20 Euro an der Kasse und macht sich wieder auf den Heimweg. An der Zapfsäule hinter ihr wartet bereits der nächste Kunde.
Da ist ganz schön viel los.
Obwohl ja eigentlich heute kein Betrieb ist. Und der hat deutlich weniger Humor für die Situation übrig. Noch weniger Humor als überhaupt kein Humor, den sie ja hatte. Der Direkte.
Oh, ich liebe dieses Foto.
Die werden so charakterisiert. Also die sind auch Fotos von den Menschen. Jeder hat so einen eigenen
Typ. Eine Brille aufsetzen, so einen Typus, weißen Bart, ja. Schon Pläte, genau. Und noch weiße Haare, Kranz.
Ja. Michael E. Punkt zeigt, wie angespannt die Gemütslage an der Zapfsäule sein kann. Er findet mehr als deutliche Worte, ach jetzt kommt das, als er den Zapfrüssel in sein Auto schiebt und sich die Preisanzeige beinahe überschlägt.
Ich verfluche diesen Schwachkopf Trump.
Der Hagener verurteilt das Vorgehen der Angreifer gegen den Iran und sieht darin den entscheidenden Grund für den aktuellen Kraftstoffpreis in Deutschland. Gleichwohl sei er, und nun der erste Konjunktiv, indirekte Rede in dieser Reportage heute, sei er von den Preisen nicht überrascht worden. Vielmehr habe er diese Entwicklung bereits erwartet. Trotz all der Aufregung stellt der 69-Jährige klar:
Ich selbst nutze hauptsächlich das Deutschland-Ticket. Der Preisanstieg betrifft mich also nicht direkt.
So gilt hier die Konsequenz: Bus und Bahn statt tiefer Griff ins Portemonnaie. Jetzt kommt Akt 3, die Hoffende.
Ehrlich wünsche ich mir nur, dass der Krieg endet und die Welt wieder in Ordnung kommt,
sagt Elina C. Punkt und lächelt traurig. Weit mehr als die gestiegenen Preise an der Zapfsäule ist es nämlich die derzeitige Lage auf der Welt, die der 27-jährigen Hagnerin Sorgen bereitet. Sie selbst sei zum Glück nicht direkt von dem Spritpreisanstieg betroffen, dafür aber ihre Familie.
Meine Schwester und meine Mutter müssen jeden Tag sehr weit zur Arbeit pendeln. Für sie ist die aktuelle Situation natürlich sehr belastend.
Erzählt sie.
Bitte belastend? Ich habe Arbeitskollegen, die haben Familie in Iran. Also, was ist das denn für eine Scheiße?
Ja, bitte.
Entschuldige. Belastend ja, ist dieser
Kontenance.
Dieser Benzinpreis ist nicht belastend.
Ja, man muss auch mal die Perspektive wechseln können.
Ja, aber...
Ja.
Ja. Ist okay, aber diese Zeitung
druckt das ab. Ich möchte das hier nicht bagatellisieren.
Die Zeitung druckt das ab. Ich will die Zeitung angreifen, nicht die Frau.
Ja, okay, gut.
Ja, ziemlich verdient, die Zeitung.
Vielleicht gibt es noch mehr...
Ja, ja, kommt gleich noch. Kommt. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nie gelesen. Du kennst das ja schon.
Ich habe das auch noch nicht ganz gelesen. Okay. Ich habe die Schlagzeile gesehen und habe gedacht, das müssen wir heute lesen. Da sie selbst erst im April wieder als Apothekerin anfangen zu arbeiten, sei sie in der glücklichen Situation, ihr Auto häufiger als sonst stehen lassen zu können.
Doch tanken muss ich auch irgendwann. Auch wenn ich nicht viel fahre.
Sagt die Hagenerin. Akt 4. Der Realistische. Norbert B. kann über die hohen Spritpreise nur schmunzeln. Für den Hagener kam der Preisanstieg, das sind übrigens alles Hagener, oder?
Also klar.
Für den vierten Hagener kam der Preisanstieg nämlich alles andere als überraschend. Sein Blick fällt auf die Preisanzeige, dann schüttelt er den Kopf. Schön, wie du den Kopf schüttelst.
Als ich die erste Meldung über die Lage in Iran gehört habe, war mir bereits klar, dass das für Auswirkungen für uns haben wird.
Die Spritpreise, so sagt er, seien immer die ersten Kosten, die in solchen Situationen ansteigen und die letzten, die wieder sinken würden.
Daran wird sich auch nichts ändern,
sagt der 77-jährige Rentner, müde. Hast du es müde genug gesagt?
Daran wird sich auch nichts ändern.
Woher kam der nochmal?
Aus Hagen.
Ach ja, genau. Der Hagener wünscht sich, dass die Politik nun eingreift und die Preise reguliert, um den wirtschaftlichen Schaden für die Bevölkerung einzugrenzen. Jetzt kommt der Zuversichtliche. Das war übrigens der Realistische, der fordert, dass die Politik ihm die Tankpreise etwas günstiger macht.
Ja, klar.
So ganz am freien Markt vorbei. Mhm. Jetzt kommt der Zuversichtliche. Nur einer nimmt es an diesem sonnigen Mittag gelassen. Dabei hat er eigentlich die längste Anreise an die Hagener Zapfsäule gehabt. Genau genommen aus Cuxhaven. Statt Verzweiflung und Ärger ist bei Nico R. vor allem eines zu spüren. Zuversicht. Und warum?
Ich sehe, dass sich die Politik um das Problem kümmert. Das Bundeskartellamt ist nämlich derzeit dabei zu prüfen, ob die gestiegenen Preise rechtmäßig sind.
So der Nordschurche, der zu diesem Zeitpunkt auch vor Redaktionsschluss noch nicht wusste, dass das mittlerweile leider vom Tisch ist. Da kann das Bundeskartellamt auch nichts machen, zumindest nicht gerade jetzt. Der Norddeutsche, der aufgrund seiner Arbeit derzeit in Südwestfalen unterwegs ist. Einen noch drastischeren Anstieg der Spritpreise, beispielsweise auf bis zu 3 Euro, halte er für unrealistisch. Ganz kalt lässt ihn der rasante Preisanstieg trotzdem nicht.
Ich bin beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Nicht zu tanken ist also keine Option.
Da hat er wahr gesprochen. Der Vergleich. 3 Stunden später, um 16 Uhr. Die Reporterin steht also schon seit mindestens 3 Stunden an der Tankstelle. Lohnt sich schon ein kurzer Blick auf das Vergleichsportal Clever Tanken, um zu sehen. Auch in anderen Städten in Südwestfalen spiegelt sich ein ähnliches Preisbild. In Hagen kostet der Liter Diesel zwischen 1,97 und 2,09 Euro. In Ennepetal zwischen 1,97 und 2,09 Euro. In Arnsberg zwischen 1,97 und 2,05 Euro. Und in Winterberg zwischen 1,96 und 2,07 Euro. Nee, 2, Entschuldigung. Die Spritpreise sind hingegen etwas günstiger. In Hagen und Ennepetal liegen sie laut dem Portal am Nachmittag zwischen 1,92 Euro und 2,01 Euro. In Arnsberg zwischen 1,99 Euro und 2,09 Euro. Genau, okay. Also... Es ist in anderen Städten ähnlich, aber auch nicht manchmal ist es teurer, manchmal ist es billiger.
Die hätten auch ausrechnen müssen, wenn sie in der Nähe an der Stadtgrenze zu Ennepetal wohnen, dann lohnt es sich, in die andere Richtung zu fahren, auch wenn sie im Zentrum von Hagen in der Schule arbeiten.
Also ich weiß nicht, wie das in Holland aussieht. Vielleicht lohnt sich ja sogar zu unseren niederländischen Nachbarn rüber zu fahren. Nicht nur Kaffee und Fla, sondern auch ein bisschen Sprit mitzunehmen. So, jetzt sage ich aber,
Herr Trump, was erlauben Sie sich? Was an der polnischen Grenze los
ist? An der polnischen Grenze?
Oh, nein, nein. Tschechien!
Könnten Sie nicht mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, bevor Sie Ihre scheiß Bomben abwerfen auf unsere Spritpreise? Haben die
Wir hätten wenigstens einmal vorher volltanken können.
Ja, ja, genau. Immer Bescheid sagen. Einmal. Also, wer hier noch ein bisschen was im Tank hat, ich mach mal schnell voll. Ab heute Nacht geht's hier los. Ne?
Ja, und dann immer dieser Stress. Echt, läuft gerade der ESC-Vorentscheid. und dann musst du dich noch ins Auto setzen und noch ein Ende-Pedal zu fahren, um das Ding voll zu ballern. Genau.
Stimmt. Ah, eine Eilmeldung Anatoly Chamenei. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, schnell zur Tankstelle zu fahren? Ich hätte es doch wissen können.
Ich hätte es am Tag so vorher schon machen müssen, eigentlich am
so
Freitag.
So realistisch wie der 77-jährige Rentner hier, ne?
Genau, am Freitag haben wir doch schon gehört, dass die USA alle Amerikaner aus Israel zurückruft in die USA. Da war ja eigentlich schon klar, was am nächsten Tag dann blühen könnte. Also wenn der Amerikaner seine Landsleute nach Hause holt und es droht eine Krise im Nahen Osten, dann geht man tanken. Man denkt nicht an seine iranischen Freunde. Nein, man geht erstmal tanken.
Erstmal tanken. Am besten auch noch ein paar Kanister mitnehmen und ein bisschen was zur Seite stellen.
Alter.
So, also ich hoffe, liebe Menschen, ihr habt unseren kleinen satirischen, ironischen Unterton hier bemerkt. Es ist natürlich nicht daran gelegen, dass wir Menschen verhohne Piepeln, die eine kleine Rente haben und schwer genug haben und so.
Nein.
Aber dieser Pulitzerpreisverdächtige Artikel.
Exakt. Es geht uns um den Artikel.
Ja? Der verdient es schon, gelesen zu werden.
Und wenn wir jetzt dafür nicht jetzt für den Grimme Online Award nominiert werden, für diese Lesung, dann weiß ich auch nicht mehr.
Danke. Also das, wirklich, ich freue mich auf die weitere Berichterstattung und wir hoffen, dass die Preise stabil bleiben. Und ja.
Na klar. Ich drücke fest die Daumen, genau nicht, wie für Sarah Engels.
Und für Sarah Engels, genau.
Aber ich habe noch ein kleines Thema, Mitch. Ein kleines Thema, was Spaß macht. Weil was macht mehr Spaß, als an Werbung vorbeizukommen? Also Werbung zu vermeiden.
Ja, also das macht schon mal viel Spaß, finde ich.
Das macht viel Spaß. Wir hatten mal so eine Pottermaus-Folge im Adventskalender 2022. Das war die Pottermaus 18i, das 9. Türchen. Das habe ich gemacht damals. Und da hatte ich ein bisschen erzählt, was so die Alternativen zu YouTube sind. Also YouTube kannst du ja auch werbefrei haben, ist ja alles fein, kostet 13 Euro im Monat. Oder im Family-Account 24 Euro für 5 Personen. Ist ja bestimmt berechtigt. Tolles Geschäftsmodell, Google. Gefällt mir nicht. Die Open Source Community ist ja findig und ich hatte ja damals von irgendwie NVIDIAs oder sowas erzählt, wo es verschiedene Webseiten gibt, wo man das quasi so proxiert, das Video. Ne? Man kann da genauso suchen, aber sich nicht einloggen und auch keine Abos haben, sondern nur einfach einzelne Videos gucken. Funktioniert meist nicht, weil Google da ganz aktiv gegen vorgeht und versucht, das zu sperren. So, Katze-Maus-Spiel. Jetzt aber. Ich glaube, das gab es damals auch schon, 2022, aber jetzt ist es richtig gut geworden. Ich bin da letztens immer über einen Artikel drüber gestolpert und es funktioniert wirklich hervorragend. Und zwar rede ich von zwei verschiedenen Tools. Das eine ist für den Desktop, also für den Mac und für PCs. Das ist also ein schöner kleiner Client, eine eigene Software. Mhm. Die heißt FreeTube.
Ja.
FreeTube.
Ich klicke es gerade an und sehe Bilder von Videos.
Genau, und da kann man sich für seinen Rechner, also bei dir dein Intel x86 Mac, bei mir der RRM64 Mac, also mit M1 Chip, das entsprechende Installat runterladen und sich frei nutzen. Und tatsächlich innerhalb des Clients auch Abos machen von YouTube-Kanälen. Also da kann man sich wieder YouTube-Kanäle merken und das ganz ohne Google-Account.
Ja.
Sondern nur auf deinem Desktop.
Mhm. Ja? Also, ja, das ist schon mal nicht schlecht.
Ne, deine ganzen Lego-Bau-Kanäle und die Proc-Kanäle und die wirren Bassisten, die du dir anguckst.
Wo weißt du das alles?
Wir machen lange Pottermaus. Die Fans von uns wissen es auch. Die kannst du dann da abonnieren und dann dir regelmäßig angucken. Aber auch alles von Öffentlich-Rechtliche und so, was da alles so durchläuft. Heute zum Beispiel ein wunderbares Interview bei Freiheit Deluxe mit Angela Merkel. Ach, ganz anderes Thema. Kommen wir zurück zur FreeTube. Habe ich einfach mal installiert, funktioniert, ist kostenlos, hat heute sogar ein Update bekommen, ist eine feine Sache. Aber Moment, ist ja auf dem Mac oder auf dem PC. Wo gucken wir die meisten YouTube-Videos heutzutage?
Auf dem Handy.
Handy. Und da gibt es für Android, glaube ich, schon lange was funktioniert. Habe ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Auf dem iPad oder auf dem iPhone gibt es jetzt auch was Schickes. Und da gibt es eine kleine Software, die heißt Video Light. In zwei Worten geschrieben. Light mit L-I-T.
L-I-T-E.
Genau. Und das ist wirklich sehr gut geeignet, nicht nur für YouTube, sondern auch für Twitch, dass dieses Streaming, Live-Kommentieren-Kanal-Dings von Amazon oder auch für TikTok. Und damit kann man sogar, wenn man das zu Hause im WLAN gut eingerichtet hat, auch so Chromecast oder Airplay mit Apple TV auf seinem Fernseher machen und Dinge darüber gucken. Und auch da auch alles wunderbar. Das Light bezieht sich auch auf Schluss mit Werbung. Und genau, und damit kann man sich zum Beispiel auch viele Videos angucken aus dem Thema, zu dem wir gleich kommen. Denn so bin ich überhaupt drauf gekommen, weil für das Thema, zu dem wir gleich kommen, wisst ihr ja alle schon, aber ich sag's noch nicht, habe ich mich vorbereitet und habe ein paar Videos geguckt. Ne? Und das habe ich nicht auf YouTube.com gemacht, sondern mit diesen beiden Clients.
Und jetzt wollte ich aber nur kurz fragen, warum ist das denn ab 18?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es keine Algorithmen gibt, die irgendwas beschränken oder so.
Ja, das könnte natürlich sein.
Also irgendwie
man
sowas.
Man kann nicht ausschließen, dass man irgendwas so sehen kommt, was jetzt nicht unter.
Sowas.
Ja, kann man ja nicht.
Ne, was YouTube mit einem Account kann, geht da halt nicht. Genau. Aber oft ist es ja bei solchen kleinen
Werbung, klar, geht natürlich damit jetzt nicht zu verbergen, ne?
Ich glaube, das ist schon sehr werbefrei, was ich da gesehen habe.
Okay.
In beiden.
Okay, aber also obwohl man quasi um die Ecke herum YouTube guckt, ohne einen Account zu haben, umgeht man damit die Werbung? Wie machen die denn
das? Du guckst wirklich nur die Videos, die im Hintergrund auf der Datenbank von YouTube liegen.
Ja, okay. Ja,
die Plattform YouTube interessiert dich eigentlich nicht, sondern nur deren Videos, die da rumliegen haben.
Das ist ja auch, die Werbung ist ja mit YouTube verknüpft.
Ne? Exakt. Und die müssen zählen, wie oft geguckt wird, damit der Werbetreibende die Kohle raushaut an den Content Creator. Das heißt, die ganzen Content Creator, die mögen vielleicht solche Clients nicht.
Nein.
Ne? Das ist so, das geht, ja, schade eigentlich.
Ja gut, das ist ein super Tipp, danke. Damit haben wir auch wieder mal Dienst an dem Kunden erwiesen hier. Ne?
Genau.
Oder du.
Das ist eigentlich eine Rubrik, für die man auch mal einen schönen Jingle machen könnte. Aber kein Druck. So die IT-Ecke oder so.
Nein, ich hatte auch auf Presseschau und so. Ich habe auch gedacht, gibt es vielleicht mal einen Jingle von Gibt's was Neues von Depeche Mode
oder sowas? Ja, alles völlig gut. Gibt es eigentlich was Neues von Depeche Mode?
Ich glaube, sie haben auf dem Sampler einen Track oder haben wir es letztes Mal schon
Kommt noch.
Warchild, ne?
Der kommt. Kam der heute, der Sampler, oder kommt der nächste Warchild 2? Helped 2 heißt er doch.
Von Warchild. Also, wir können auch nichts dazu sagen, auch wenn er schon da ist. Wir haben noch nicht gehört.
Wir haben noch nicht gehört, glaube ich. Hier, da sind ganz viele Leute drauf, die der Produzent von Depeche Mode hat das gemacht, der Ford, ne?
John Ford,
genau.
Das ist der Regisseur. Nein.
Und deswegen sind natürlich auch andere Leute und Bands, die man so kennt.
Ja.
Schön. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal. Jetzt das Thema.
Bei der Macht von Grayskull.
Bitte, was hast du?
Ich dachte, bei der Macht von Grayskull. Das ist jetzt aber ein krasser Übergang. Wir haben gedacht, was machen wir mal irgendwie mal wieder aus der Nostalgie-Ecke? Haben wir schon lange nichts mehr gemacht, nachdem wir also 40 Jahre Musik und so, Alben des Jahres 86. Und wir sind ja Kinder der 80er, ne? Und wenn wir irgendwie überlegen, was haben wir denn so Dinge, die uns irgendwie unser Leben lang, nicht begleitet haben, aber was eine Rolle spielte.
Geprägt
haben, ja. Das ist natürlich irgendwie Spielzeug, ne? Dann haben wir ja irgendwie. Aber wir sind ja in diesem Alter, wie viele andere in unserem Alter, die sich für Spielzeug interessiert, aber ihr eigenes Spielzeug, ne? Und nicht das ihrer Kinder, das manchmal auch das gleiche ist, aber nö, damit könnt ihr eigentlich nichts mehr anfangen, nämlich He-Man und den Masters of the Universe. Obwohl, und das ist jetzt ein bisschen der Aufhänger, in diesem Jahr ein Live-Action-Film, Masters of the Universe, ins Kino kommt.
Im Sommer,
und, genau. Ja. Ist ja nur knapp 40 Jahre her, dass der erste Live-Action Masters of the Universe Film dermaßen gefloppt ist, dass diese ganze Spielzeuglinie da auch irgendwie gar keine großartigen Chancen mehr hatte, den Markt nur annähernd wieder so zu ergreifen, wie sie es in der ersten Hälfte der 80er eigentlich hatte. Das war schon Wahnsinn, ne? Auch das habe ich erst in einer Doku überhaupt ja, vor Augen bekommen, wie groß Masters of the Universe für, also im weltweiten Spielzeugmarkt damals war. Ne?
Ja,
Für
aber
mich
es
war das
liegt auch
irgendwie
vor
ein
allem am
Spielzeug von
Hersteller, ne?
vielen. Mattel, ja.
Ja. Mattel.
Mattel kennt man ja sonst auch nur, also nicht nur, aber vor allem für Barbie, ne?
Ja. Genau, aber es gab auch andere Puppen. Oder
Ja, wir haben erst überlegt,
Actionfiguren.
machen wir was über Actionfiguren, ne?
Ja.
So Actionfiguren schlechthin. Kann man ja mal kurz überlegen, was kannten wir denn so an Actionfiguren damals? Man hat ja viel so mit Actionfiguren, so, also es gab also Actionfiguren als ja, etabliertes Spielzeug neben, ich sag mal, Autos, Lego und Playmobil und
Playmobil,
so, ne?
genau.
Ja. Und
Barbie.
natürlich Barbie ist ja auch ein Action,
Klar.
also nicht ja, Action
Ah.
ist irgendwie mehr
Ah.
Anziehpüppchen, ne? Ja, aber Action, klar, die machen natürlich dem Namen entsprechend, wird ein bisschen gekämpft und so, ne? Und da gibt's Gut und Böse und das richtet sich natürlich eher so an Jungs. Und ja, klar, so Superhelden, ne? Batman und Marvel und DC und sowas, da zu diesem
Richtig.
ganzen, da gibt es natürlich auch Actionfiguren noch und nöcher. Aber die in den 70ern, da gab es schon so eine Serie, G.I. Joe und Big Jim. Also ich glaube, G.I. Joe ist eher so im US-amerikanischen noch populärer gewesen. Aber an Big Jim kann ich mich sogar hier erinnern. Das gab es in unserem Haushalt auch, denn ich bin ja der Jüngste in der Familie und da gab es noch Ältere. Und da schon die einige oder andere Big Jim-Puppen herum. Und die waren wirklich big. Die waren so groß wie die Barbie-Puppen, ne? So ungefähr 30 Zentimeter. Also die kommt man so richtig so, boah, also wenn man jetzt denkt, so kleine 8-, 9-jährige Hände und dann so eine 30-Zentimeter-Puppe mit, ne? Ja, das waren so Actionfiguren, da gab es glaube ich auch so eine, das waren so Abenteurer in verschiedenen Ländern und ja, mit verschiedenen Schurken und so. Und dann, denke an irgendwie so diese die typischen Abenteuerfilme aus den 70er Jahren, so, ne? Das ist wahrscheinlich so diesem allem nachgereift, ne? Mit Jeeps und mit Leuten, die die Peitsche schwingen und solche Sachen. Und ich glaube, dieser Big Jim. Die Puppen, die hatten auch viele bewegliche Gliedmaßen so, ne? Also das heißt, ich glaube, die konnten auf jeden Fall Arme, Beine bewegen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch die Knie und die Ellenbogen bewegen konnten, aber es könnte sein, dass da auch, nee, das war, also bei
Nee.
Barbie, da gibt es ja auch so einen Mechanismus, ne? Bei dem waren
Ja.
die eher steif, ne? Ja, und sie hatten, wenn ich mich an die Puppen erinnern kann, die bei uns zu Hause rumflogen, die konnten die Augen bewegen. Da war so ein Schieberegler hinten im Kopf, da konnten sie von links nach rechts gucken. Und die Haare und der Kopf war beflockt. Mit Haaren.
Flockt. Okay.
Und diese Beflockung, die war irgendwann nicht mehr da.
Ja.
Also die sind
Abgerundet.
vor der Zeit ja verglatzt. Also litten an Haarausfall. So, und das ist ganz lustig. Es gab dann zwischendurch ja diese Star Wars-Filme. Ja, hat vielleicht
Ab
schon der eine oder andere mal
78, ne?
gehört.
Oder 77,
Ach,
78?
ja, 77, großes
Ja.
Jahr 77, da kam der erste Star Wars-Film, also die Episode 4, raus. Und kurze Zeit vorher, es gibt diese tolle Serie, die man, glaube ich, bei Netflix sehen kann, The Toys That Made Us, ist
Ja.
es diese?
Ja,
Ja,
genau.
genau.
Die Spielzeug unserer Kindheit heißt, glaube ich, auf
Ja.
Deutsch. Ja. Genau. Gibt es, glaube ich, zwei Staffeln, jeweils drei Folgen oder drei Staffeln.
Ja, das wurde schon so um den Start des Films herum die Actionfiguren dazu angekündigt, aber die wurden irgendwie nicht aus irgendwelchen verschiedenen Gründen, müsst ihr euch den Film mal angucken, mal die Dekoduck mal angucken, ne, produktionsbedingt nicht rechtzeitig fertig so, ne, da wurden die schon alle sehr nervös, ne, dass ja, da wurden glaube ich so Platzhalter quasi verkauft, so Gutscheine,
Ja,
ne, dass man
richtig, genau.
irgendwie
Ja, genau. Dann lagen dann Gutscheine unterm Weihnachtsbaum.
Naja,
Ja.
genau. Und dann konnte man die dann irgendwann eintauschen gegen die Puppen, die erste Serie von sechs oder so Star Wars-Puppen, die rauskam.
Ein Desaster eigentlich, ne?
Ich habe noch eine ganze Kiste voll von diesen Typen.
Ah,
Praktischerweise, die habe ich irgendwo auch hinten liegen, aber es macht ja keinen Sinn, die jetzt hier zu zeigen, weil also die sieht ja sowieso sonst keiner.
Richtig.
Kaum welche davon original gekauft, weil ich bin ja 1977 geboren und deswegen auch ja, ein bisschen zu spät, ne, für ja, dafür, das jetzt live schon als Kind bespielt zu haben. Aber so nachdem dieses Star Wars ja, Manie abgeebbt ist, so ein bisschen nach dem dritten Teil, also dem Imperium, ist, nee, nicht das Imperium schlägt zurück, sondern die Rückkehr der
Rückkehr der
Jedi-Ritter, ne?
Regierung,
Return of the Jedi.
natürlich.
Da gab es ja ganz viele Kinder, die wahrscheinlich dann so in dem Alter waren, dass sie da nicht mehr mitspielten und ihr auf dem Flohmarkt ihre Sachen verkauft haben. Ne? Und ich glaube, da hätte man also sich eindecken können ohne Ende, wenn das Taschengeld dementsprechend gereicht hätte oder man es erlaubt gewesen wäre, das alles dafür auszugeben. Aber ich glaube, ich habe sehr viele Star Wars Puppen damals, Actionfiguren Puppen auf dem Flohmarkt gekauft, ne? Dann teilweise auch nicht vollständig, ne? Das, was heute wahrscheinlich sehr wertvoll ist, diese Accessoires, die richtigen Waffen, die richtigen Umhänge und sowas, die waren dann teilweise nicht mehr dabei. So Ewoks, die dann auch irgendwelche Kappen auf hatten und solche Sachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben noch mal über das Yps-Heft gelesen, geredet,
Na
ne?
klar.
Ja.
Das hat letztes Jahr Jubiläum gehabt oder so, ne? Mit einer Sonderausgabe.
Genau, und die hatten ja mal diesen Clou, dass die einen imperialen Stormtrooper aus dem zweiten Teil als Gimmick dabei gelegt hatten. Ne? Und da kann ich mich noch erinnern, das war der erste sozusagen offizielle Star Wars-Typ, der in meinen Besitz wanderte.
Ah ja. Und mit zweiten Teil meinst du jetzt Episode 5?
Ja, natürlich. Also damals gab es ja noch
Das
keine
Imperium
anderen.
schlägt zurück.
War das der zweite Teil für uns damals, das Imperium schlägt zurück. Ja.
Stand aber schon in Episode 5 drunter.
Ja. Noch lange bevor ich den auch sehen durfte.
Ja, natürlich auch, ne?
Ja, und die waren recht klein. Also die waren so ungefähr maximal so 10 Zentimeter groß, ne? Je nachdem, welcher Charakter das so war. Ich glaube, so ein Chewbacca war der größte und so ein kleiner Ewok war der kleinste. Mussten ja auch irgendwie die Relation dann haben. So, und jetzt hat sich Mattel natürlich überlegt, so, Konkurrenz, was machen wir, um dem entgegenzusetzen? Machen wir irgendwie mal so einen neuen Helden, ne, um das Ganze mal verkürzt darzustellen. Und ich glaube, sie hatten dann, das kommt auch in diesem Film vor, in dieser Doku-Reihe, sich entschieden zwischen drei verschiedenen Linien, das war verschiedene Richtungen, ne, so Prototypen. Sollte es eher so in die Science-Fiction-Richtung gehen, ne, oder sollte es eher so in die Richtung, ja, was war denn noch dabei? Auf jeden Fall eins davon war so dieser Conan der Barbar-artige, ne? Und das wurde dann, glaube ich, dazu haben sie sich dann entschieden. Und daraus wurde dann He-Man.
Ja.
He-Man und die Masters of the Universe.
Die Masters of the Universe. Und genau, und die ersten Figuren sind 1982 erschienen, ne? Und das Ganze, die wurde, was bis 1988, ne, gab es die. So, das war so die Zeit, die He-Man-Zeit in den 80ern, 82 bis 88. Und das war ziemlich groß, ne? Also diese Idee, diese Figuren zu machen und dazu Geschichten zu erzählen, denn bei jeder Figur war so ein kleines, so halbpostkartengroßes Comic-Heftchen dabei, was so ein bisschen halt erzählt, wie dieser Charakter ist, ne? Schätze ich, um das einordnen zu können.
Ja, genau, so eine Geschichte, ne, wo der irgendwie eingeführt wird oder eine besondere Rolle spielt, ne? Also ich finde
Genau.
das eigentlich noch eine ganz tolle Idee, weil das ja auch irgendwie den Kindern einmal sagt, wie sie damit spielen können, ne? In Bezug zu den anderen Figuren, ne? Und auch so ein bisschen die Fantasie anregen, um diese ja, Story so ein bisschen weiterzuspinnen auch, ne?
Ja. Ich selbst hatte keine He-Man-Figuren. Eh solche Action- und kriegerischen Dinge gab es weniger in unserem Haushalt. Nicht, dass wir Pazifisten waren oder sowas, sondern das war einfach nicht da. Keine Ahnung, woher
Ja.
das kam.
Ja,
Ich
ich
hatte aber
glaube, es
genug
brauchte bei
Freunde,
mir
die
aber auch
das
sehr
hatten,
viel
ne?
Überzeugungsarbeit oder so. Oder irgendwie dann mal ein wahrscheinlich eher großmütterlichen Teil, der dann sagt,
Ja.
ah, lass das Kind doch und so. Ne?
Ja, genau. Das haben sie doch jetzt alle, ne?
So ungefähr.
Genau. Und so habe ich die tatsächlich bei dir kennengelernt, aber auch bei meinem Nachbar, der unterm Dach gewohnt hat. Der hatte auch solche Figuren und auch dort konnten wir mit diesen Figuren natürlich sehr schnell spielen, weil wir verstanden haben, was das mit uns will. Ich weiß nicht, wann das war. Ich muss mal kurz überlegen. Er war ja ein paar Jahre jünger als ich. Vielleicht war das eher dann Richtung schon 85, 86 oder so. Und da gab es ja schon längst auch eine Zeichentrickserie zu dem
Ja,
Thema.
das ist ganz lustig, weil diese Zeichentrickserie, die hat dem Verkaufszahlen, glaube ich, erstmal den richtigen Schwung gegeben, weil das ist, glaube ich, etwas, was ja heute gang und gäbe ist, marketingtechnisch, ne? Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, zu welchen Spielzeugen gibt es überhaupt keine noch begleitende Zeichentrick- oder Animationsserie oder so, ne? Wenn wir mal wieder zu Lego schauen, diese sehr, sehr erfolgreiche Eigenmarke Ninjago, ne? Die würde auch, glaube ich, nicht so gut funktionieren ohne die damit verbundene Animationsserie, die ja überall sozusagen läuft oder sich man als Kind sich streamen kann. Das kam aber mit He-Man, glaube ich, mal so richtig als ja, Durchbruch sozusagen auf, dass das ein ganz, ganz verlässliches Marketing-Tool ist, ne, um die Kinder mit ihren ja, wöchentlichen bestimmten Dosen neuer Stories zu versorgen und sozusagen so ein bisschen anzufixen, auch das dazugehörige Spielzeug zu erwerben oder erwerben zu lassen.
Ja.
Wobei das, glaube ich, bei mir eher nicht den Effekt hatte. Das war eher so Hörensagen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass, also vielleicht sind die Erinnerungen auch ein bisschen verwaschen, aber ich glaube, es war schon im Kindergarten ein Thema. So, und da haben die Älteren,
ne, naja, klar, wir kamen 84 gehabt, ne? In die Grundschule.
Ja, also so 82, 83, so 83 muss es bei mir wahrscheinlich auch so angefangen haben. Ne?
Ja, 83 heißt es hier, gab es die Serie.
Aber die konnten wir damals noch gar nicht sehen.
Die aber da, ja, das ist nämlich genau die Frage. Wann kamen sie eigentlich nach Deutschland?
Und ich glaube, die lief auch auf Tele 5, ne? Und nicht in frei, also dann auf jeden Fall nicht in den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann kam es noch darum, wer hatte überhaupt schon Kabel oder Satellit, ne? Ich weiß nämlich, dass ich die bei einem Freund geguckt habe, der damals schon Tele 5 hatte. Also wir zu Hause konnten das gar nicht lange Zeit überhaupt nicht empfangen.
Ja.
Die Filmation-Serie, ne? Das waren die Produktionsfirma.
Ah, richtig. Mhm. Die auch in einem Vorspann sind. Ich habe ja ein bisschen was davon geguckt. Aktuell kann man das Ganze ziemlich gut nachgucken bei Join, der Mediathek von ProSieben, weil es auch von ProSieben Max gerade läuft. Mhm. Und da kann man alles Mögliche gucken. Also nicht nur He-Man, Teil der Macht, aus den 3 Jahren 83 bis 85. Wirklich alle 130 Episoden, ne, die jeweils 22 Minuten lang sind.
Ich glaube, die kenne ich auch noch nicht alle, weil damals musste ich ja gucken, ob ich bei meinem Freund da gucken kann oder nicht. Ne?
Ja. Nee, ich sicher auch nicht, ne? Aber ich habe ein paar reingeschaut. Und 85, also wo das mit der Serie langsam zu Ende ging, gab es dann auch den ersten Spielfilm, ne?
Ach, der schon von 85 ist der mit Dolph Lundgren?
Das ist eine gute Frage. Ist das der mit Dolph Lundgren? Ich klicke nochmal ganz kurz drauf. Habe ich alles Mögliche hier
oder
verlinkt?
Kam der nicht
oder ist das auch ein Zeichentrick? Nee, das ist auch ein Zeichentrickfilm.
Ja. Also
ein Zeichentrick-Kinofilm quasi.
Ja.
Ja. Wo dann aber auch She-Ra eingeführt wird.
Okay, da, ich glaube, zu She-Ra müssen wir gleich nochmal separat kommen.
Ja.
Ich will nochmal bleiben bei diesen Comics,
ja,
der Gestaltung der Figuren und der Filmation-Serie, weil die sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, mich, der ich zuerst mit diesen Comics und den Figuren, wie sie so im Supermarkt an den, also ne, es gab ja diesen großen Supermarkt bei uns, Plaza, wir haben ja Plaza genannt, wahrscheinlich Walmart, so, ne, Vorläufer, wo die so alles hatten, ne? So wie Kaufland heute sowas, ne?
Ja.
Und da hingen die halt in der Spielzeugabteilung, ne? Ich weiß noch, wenn der Samstagseinkauf da war, ne, meine Eltern einkaufen und das Kind in die Spielwarenabteilung parken, so lange. Ich guckte mir, ich fand alle Figuren an, die da so hingen. Und diese Blister, ne? Man hat jetzt, die hängen an diesen Karten, ne? Oben ist so ein kleine Öffnung, wo man die in diese Regale da schieben kann. Es ist das Design, ne? Also es ist ja eigentlich ikonisch, ne? Dieses 3D Masters of the Universe, was so metallisch in diesen großen Lettern glitzert, ne? Und darunter so eine Art von Explosion, so angedeutete, was sind das? So Stalagmiten oder sowas, was da so raus einem entgegenkommt, ne? Und darin unten, so im Zentrum, die Figur, ihrer Blister.
Mhm.
Und dahinter sieht man dann, dass das Comic angedeutet, also dass das dahinter noch liegt, ne? Auf der Rückseite der Pappe sieht man dann, was es noch so für Figuren gibt, gezeichnet. Viel ist so Comic-Kunst dabei, ne? Und die ursprünglichen Zeichnungen, die finde ich, die sind viel weniger kindgerecht als dann diese Serie.
Okay,
also die Serie ist schon etwas niedlicher, sagen wir mal. Ne? Also wahrscheinlich auch ein bisschen auch wieder marketingversöhnlicher, wahrscheinlich diese Kritik, die sehen auch viel zu fürchterlich aus, ne? Was natürlich viele Eltern bestimmt gesagt haben. Ne? Die sind doch das sind doch Monster und Fratzen, die wollen wir doch zu Hause nicht haben. Ne? Also das ist die Kinderserie, die Filmation-Serie, die ist ja auch etwas liebevoller, so ein bisschen weicher gezeichnet. Und die Figuren werden etwas mehr ins Lächerliche gezogen. Müssen ein bisschen viel, das ist das Humor dabei. Ne? Da ist hier dieser Beast, man, dieser böse Handlanger von Skeletor, also vielleicht fangen wir mal an, He-Man und Skeletor, das sind natürlich so. Der He-Man und sein Antagonist Skeletor, dieses Knochengesicht. Die Figuren sind ja so gestaltet, dass sie einfach Bodybuilder sind, ne?
Also wirklich krass übertriebene Bodybuilder, ne? Also
ja.
Das kommt alles glaube ich, davon her, dass Conan der Barbar, wo eigentlich Puppen gemacht werden sollten, Ja, von Arnold Schwarzenegger, der krasser
Ja.
Bodybuilder war Anfang der 80er Jahre. Der ist so
Genau,
mit
das war
seinem
ja damals auch.
Körperbau quasi Vorbild, ne, der
Ja,
ganzen
ja.
Geschichte. Und aber diese Conan der Barbar-Puppen konnten nicht vermarktet werden, weil der Film plötzlich FSK 16 war, als er rauskam.
Ja.
Ne, da musste man, wie gesagt, hat man das quasi dann umformiert. Aber man ist dabei geblieben, bei diesen sehr krassen, ja, menschlichen Proportionen, ne, würde ich mal meinen. Also Muskelmasse bei diesen He-Man und auch
Und man muss
Skeletor.
auch dazu sagen, Zielgruppe natürlich Jungs, ne, Identifikationsfiguren, sind alles nur Helden und Schurken. Und pro ja, Fraktion sozusagen gibt es eine weibliche Figur. Ne? Also die Teela bei He-Man und seinen guten Masters of the Universe. Und dann gibt es noch eine Dame, die auch Evil Lynn heißt, also nicht Evelyn, sondern Evil-Lynn, damit braucht das Evil so, ne? Die eigentlich auch, da haben die haben auch viel gespart, ne? An diesen Gussformen. Die haben häufig die gleichen benutzt und anders angestrichen, die Figuren, die ähneln sich in vielen, bis auf die Köpfe natürlich, ne? Oder charakteristischen Dingen. Also Füße, also Beine und Arme, die sind häufig gleich, ne? Und auch die Torsi. Später wurde da noch ein bisschen mehr variiert.
Bei den
Und
Guten
weil wir
hast du
gerade.
noch die Sorceress vergessen, die auch bei
Ja,
den
aber die gab es denn
Verteidigern
schon
mit.
als Puppe? Ich glaube noch
Das
nicht,
ist eine
ne?
gute Frage, ob sie schon als Puppe war. Aber die gehört zu den, also im Kanon, zu den wichtigsten Personen, ne? Diese
Naja.
Zauberin, Hüterin des Geschlosses, des Schlosses Grayskull.
Ja, das ist die sich in diesen komischen Adlervogel da verwandeln kann, ne? Zumindest macht ihr das in dieser Serie.
Ja, in diesen Falken, genau, Zor.
Ja, so, genau.
Genau.
Und das Lustige ist ja,
Und
auch
sie
in der
ist die Mutter von
Geschichte,
Tela übrigens.
ja, auch das, diese ganze Geschichte, dieses Narrativ,
Ja.
das diffundiert total auseinander.
Ja.
Was auf den Zeichnungen, also auch zum Beispiel auf den Verpackungen der großen Burg, dieses Playset Castle Grayskull,
Oh
ne,
ja.
also, ja, abgebildet war, da sieht man manchmal noch in Gruppen Menschen zusammenkämpfen oder Figuren da zusammenkämpfen, die eigentlich später, ja, eigentlich gehörten die gar nicht zusammen, ne? Die Angreifer waren eigentlich, weiß man nicht, zu den Guten oder zu den Bösen, das wusste man dann noch gar nicht so genau, wo die eigentlich hin sollen. Und zum Beispiel der Ursprung von He-Man, der ist in diesen Comics, ne, wenn man dieses erste Comic aus seiner Verpackung liest, ne, dann ist He-Man eigentlich auch so eine Art Barbar, der sagt dann Goodbye zu seinem Stamm, ne? Und er kommt da so als dieser fellbeschürzte Jüngling da her und hat noch keine Rüstung an. Und dann wird er erst da irgendwie mit den anderen dann bekannt gemacht. Aber der hat nicht dieses, was in der Serie dann ja auch etabliert wurde, dieses Doppelleben, dass er eigentlich der Prinz von Eternia ist, ne?
Prinz Adams.
Prinz Adam, der so purpurne Gewänder trägt, ne, so lila Samten und
Ja,
eigentlich
mit seinem
so ein
ängstlichen
Troll war
Tiger
das, ne?
namens Cringer.
Ja, der heißt auch noch Cringer, ne, so ein ganz furchtsamer Tiger, der sich dann in diese große Battle Cat verwandelt, sobald ihm sein Schwert, und das ist natürlich das Wichtige, er muss diesen Zauberspruch ne, mit ausgestreckten Armen von sich geben, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft, so, das ist natürlich das, was allen Kinderzimmern dann auch drang, ne, von
Ich
jungen
habe
Kehlen
die
geschrien.
Kraft.
Ja, und dann geht's aber los. Ja,
Ja.
und da sind diese beiden Geschichten, die passen irgendwie gar nicht so richtig zueinander, aber das hat ja irgendwie auch keinen gestört, ne. Dann gab es noch Hörspielkassetten, auch
Na
das von
klar.
Europa, ne, natürlich.
Ja, richtig.
Wie die drei Fragezeichen und so, alles Europa, auch teilweise die gleichen Sprecher, auch da, derjenige, der Autor dieser Serie von Europa, der hat auch ganz wenig Informationen von Mattel bekommen, ne? Und hat dann gucken müssen, wie er um diese Figuren dann die Geschichte strickt. Da sind auch wieder Diskrepanzen. Also, das ist alles noch nicht so ausgereift, wie man es heute, das könnte man sich heute, glaube ich, nicht erlauben, dass man so verschiedene, nicht die eine Hand nicht weiß, was die andere macht, dann, wenn die Figuren da veröffentlicht und im Fernsehen läuft was ganz anderes. Ach ja, übrigens hier zu dieser Fernsehserie und der etwas verniedlichteren Darstellung trug ja auch dabei, dass ich weiß nicht, ob der in der zweiten Serie kam. Also hier, ich habe die erste Welle von Figuren, die beinhaltete, glaube ich, sechs gute oder vier oder weiß nicht wie viel. Also ich zähle mal kurz durch. Wir haben Beastman. Ah, ich weiß noch, damals konnten wir noch kein Englisch, der hieß
Ja, gut.
Beastman bei
Ja.
uns. Und He-Man, gut, das hat man schon mal gehört, dass der He-Man heißt.
Ja.
Und dann Man at Arms.
Ja.
Das ist der
Der Waffenmeister.
Waffenherr, Waffenmeister. Ich glaube, das ist der Vater von Tila, ne?
Das
Je nachdem, welcher Narration man da folgt, ne?
Ja.
Ja. Da weiß ich nicht, der ist so grün, ne? Hat grün, so einen hellhäutigen Kopf. Hat er halt grüne Haut oder hat er so einen grünen Latexanzug an? Man weiß es
Ja,
nicht.
oder keine Ahnung, der Hulk, ne?
Ja, genau, sowas, ne? Nö, da wird aber nie aufgelöst. Der hat eine große Keule in der Hand und Schienbeinschoner und
Und ist
ja,
einer der
sowas Rüstungs hat
wenigen,
er sein.
der das Geheimnis von Prince Adam kennt.
Naja, also laut dieser
Erzählung.
Filmserie wahrscheinlich,
Naja.
ne? Da gibt es noch Merman, ja, der hat halt so einen Fischkopf und so Fischfüßchen. Das ist sowas wie der Poseidon hier aus der He-Man-Welt, ne? Der kommt aus dem Wasser. Und natürlich dann Skeletor, der Herr der Finsternis, ne, mit seinem Widderkopfstab und ja, das Zauberschwert. Da müssen wir auch noch drauf eingehen. Der hat
Das
ein Schwert
Zweiteilige.
und He-Man hat auch ein Schwert.
Ja.
Der hat so ein dunkelblaues, He-Man hat ein graues und die kann man zusammenpappen.
Und mit diesem zusammengepappten Schwert kommt man in das Schloss von Grayskull.
Genau, das ist nämlich irgendwie so das Zentrum der Macht und da wollen alle rein.
Ja.
Das gehört nicht den einen, das gehört nicht den anderen, da wollen sie alle rein. Keine Ahnung, wo die sonst wohnen, aber ich hab gedacht, He-Man wohnt auf Castle Grayskull.
Ja, dich auch.
Liegt ja auch nahe, ne, und
Ja.
der Kelter will das erobern. Ne. Aber nee, die wollen dann, glaube ich, alle irgendwie erstmal rein. Dann ist ja noch einer der Stratos. Stratos ist der Herr der Lüfte, der hat so Flügel an den Armen. Das ist so hier so ein bisschen der Ikaros oder so. Ne? Und der hat so eine lustige Fliegerbrille auf. Dann haben wir Teela, ne? Das ist hier die Dame, die hat so einen ja, Kobra-artigen Kopfschutz
Genau, Tochter der
und so einen
Zauberin.
Schlangenstab. Die
Genau.
hat einen
Und
super.
Pflegetochter von Man at Arms. Du hast vollkommen recht.
Ja, diese
Ja.
Pflegetochter nur, okay.
Die
Aber wahrscheinlich in
Pflegetochter.
Wirklichkeit ist es dann seine richtige Tochter oder sowas. Irgendwie muss ja am
Genau.
Ende mal rauskommen.
Aber jetzt ist sie Befehlshaberin der königlichen Leibwache von Eternia.
Ah, ja, guck mal. Jo, dann gibt es hier in der ersten Welt noch
Aber
den
sie kennt
Soda.
die wahre Identität von He-Man nicht.
Nee, das da ist auch in der Hörspielkassette so. Da bitte immer, also die bis zum Ende bitte einen im Unwissen gelassen, ne?
Das führt dann immer dazu, dass sie öfter Adam beschuldigt, ein Feigling zu sein.
Ja, der hat's ja
Wenn
auch nicht
aber,
gesagt, der darf's ja auch nicht sagen, ne?
das, weil er bei der Schlacht plötzlich mal weg ist.
Das ist doch hier dieses klassische Motiv, ja auch mit Superman und so,
Ja,
ne?
genau.
Und Spider-Man und so, keiner weiß,
Ja.
ne? Und dann kriegt.
Überhaupt, die ganzen Motive kommen einem sehr, sehr bekannt vor.
Das ist einfach ein Gemisch, ne, aus diesen ganzen Märchen und Helden und Gut und Böse und so, ja
Genau.
klar. So, dann hier noch, was die Spielsets angeht, da gibt es noch Battle Cat, du hast ja gerade Cringer
Ja,
erwähnt, ne?
genau.
Aber Battle Cat ist natürlich so vom Format her so groß, dass He-Man darauf reiten kann. Der hat noch hier so einen Sattel drauf, ne? Ist ein grüner Tiger mit gelben Streifen.
Und eine Maske hat er, ne?
So eine Maske, sieht sehr furchterregend
Kopfmaske.
aus. Ja. Und lustig hier, wir haben Big Jim erwähnt und Sparmaßnahmen. Big Jim waren 30 Zentimeter groß, also doppelt so groß wie He-Man. Da gab es diese Figur auch schon, aber als richtigen Tiger. Mit halt, ne? Also genau der gleiche Guss, ne? Der wurde damals schon, oder als Panther von Tarzan gab es auch nochmal so eine
Ah,
Reihe.
ja,
Ja.
verstehe.
Und genau, da ist die gleiche Größe, ne? Nur damit He-Man drauf reiten konnte, haben sie dem, ne? Weil er natürlich vom Format nicht passte, der war viel, viel größer als ein richtiger Tiger, deswegen Battle Cat, ne? In Relation zu He-Man musste der schon diesen Sattel haben, dann kann He-Man auch drauf sitzen.
Ja, hat mir gesagt, dass diese Katze auch reden kann?
Ja,
Natürlich, ne?
die kann das Cringer, kann die reden, oder kann die nur mit
Ja,
He-Man
doch, doch.
reden, oder
Also
mit Adam?
beide, She-Ra und He-Man haben jeweils berittende Tiere, mit denen sie reden.
Was ist bei She-Ra? Ist es ein Einhorn oder sowas? Oder ein Pferd mit
Jetzt kommt
Flügeln?
beides. Ein
Oh!
geflügeltes Einhorn.
Ja, alles. Da wurde auch Marktforschung betrieben, ne, bei der Zielgruppe.
Ja.
Und ja, die konnte man auch striegeln und entkleiden und wieder ankleiden, ne? Also genau wie Barbie eigentlich, ne? She-Ra, Princess of Power.
So Power.
Und hier, also ich muss ja wirklich sagen, ich bin einer der wirklich glücklichen Besitzer, oder als Kind war ich bin immer noch, ne, aber als Kind war ich noch viel glücklicher darüber, dass dann unterm Tannenbaum oder zum Geburtstag, ich weiß es nicht, eins von beiden wird es gewesen sein, Castle Grayskull in
Oh,
meinen Besitz kam.
tatsächlich. Ich habe
Natürlich
sie
das
heute
große
auch gesehen in
Spielchen.
der Doku Power of Grayskull: The Definite History of He-Man and the Masters of the Universe. Dieser 95er Film, den man auf YouTube finden kann.
Ja, das ist ein Puppenhaus, ne? Eigentlich ein
Ja,
klassisches
genau.
Puppenhaus.
Das ist ein klassisches Puppenhaus.
Nur für He-Man und da sind
Mit sehr
viel
vielen
Zubehör
Stickern,
dabei.
ne? Also sehr viel ge geklebt.
Ja, da muss man viel reinkleben an die richtige Stelle, weil sonst hat man wahrscheinlich auch in den ein oder anderen Fällen mal falsch geklebt, aber naja, egal.
Ja.
Ja, so ein bisschen so zum Training ist da so ein Kampfzeug dabei und so eine Leiter und ein Fahrstuhl und so eine Falltür, ne? Da sitzt jemand auf so einem Thron und wer auch immer auf dem Thron sitzt, und wenn man den Thron dreht, dann geht vor ihm der Teppich auf und dann fällt man unten ins Verlies. Das Schöne ist ja, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, was die Spielfunktion angeht, ne? Also wirklich jedes Ding, was man da hatte, ne? Jedes Fahrzeug und auch jede Figur hatte eine andere Spielfunktion. Bei der ersten Welle der Figuren war es noch nicht so ganz ausgereift. Was aber interessant war, damit die miteinander kämpfen können und sich auch ordentlich verpassen können, die Taille ist mit einem Sprungfedermechanismus ausgestattet. Also nimmt man ihn an der Taille und dreht ihn einmal so halb nach hinten, lässt ihn los, federt er zurück. Kann man natürlich den Arm dabei ausstrecken und dann jemandem, der gegenübersteht, eine verpassen, sodass der umfällt. Die fallen natürlich sowieso sehr schnell um, denn die Beine, die sind auch nicht irgendwie so richtig zum Stehen geeignet. Die Beine, die sind durch den Torso, also quasi durch die Unterbuchse, die haben ja meistens nicht so viel an. Die sind ja irgendwie so in ihren Bodybuilder-Outfits und mit ihren Lendenschurzen und so begleitet. Die sind mit dickeren Gummibändern aneinander befestigt. Also es ist ein einziges Band, ne, was man muss sich vorstellen, das hat natürlich einen dickeren Pömpel, damit das Bein nicht abfällt, durch das linke und rechte Hosenbein der Unterhose durch. Das ist ein Ding, was wie bei vielen gummiartigen Spielzeugen und Weichmachern nach der Zeit natürlich spröde wird und die eine oder andere von meinen Figuren hat jetzt auch keine Beine mehr, beziehungsweise ja, nicht mehr dran. Wenn man die jetzt wieder versucht in Pose zu bringen, das wird schon porös und das sind Teile, die bei vielen He-Man-Figuren so als erstes mal mit in Leidenschaft gezogen werden. Da gehen die Beine kaputt.
Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel auf und es gab von He-Man 28 verschiedene Variationen.
Ach so, ja, so an unterschiedlichen Ausstattungen und Kampf.
Ja, auch, es gab ja verschiedene, wir reden ja gerade über die 80er Jahre, ne? Und da gab es eigentlich fünf He-Man. Der eigentliche He-Man, der kam 1982 raus. Dann gab es den Battle Armor He-Man, also zu Deutsch
Das,
Zauberrüstung
der hatte He-Man. so ein Ding, was auch diese Autos mal teilweise hatten, diese Matchbox-Autos, die man gegeneinander krachen konnte und dann haben sich die Türen gedreht und auf einmal waren die eingedutscht.
Ja, genau, den Donnerschlag He-Man, den gab es dann 1984 und 86 gab es noch den Flying Fist He-Man.
Oh, der konnte seine Faust wegschießen oder was?
Wahrscheinlich. Und nur in Italien und Spanien gab es noch einen weiteren, ein Laser Power He-Man 1988.
Oh.
Der kam
Ja,
schon
ich
gar nicht mehr
glaube,
hin.
die letzte Welle von Figuren, die kam auch nicht mehr in Deutschland auf den Markt, sondern nur noch so in Italien. Das,
Genau.
ich, auch
Italien und
da habe ich noch
Spanien. Das war
eine Erinnerung
88.
an einen Urlaub.
Ah.
Einen Urlaub in Südtirol, wo ich irgendwo an irgendeinem Markt stand, ich weiß es nicht mehr genau, das habe ich irgendwie so ganz verschwommen wieder noch, dass ich da, wo ich eigentlich jetzt so langsam auch an der Schwelle war, mich nicht mehr so für diese Sachen zu interessieren, dachte ich, komisch, da sind aber He-Man-Figuren, die kenne ich gar nicht, die habe ich noch nie im Katalog gesehen. Und jetzt so im Nachhinein, ah ja klar, das jetzt weiß ich, das ist die Welle. In Deutschland lief das Ganze schon gar nicht mehr und in Italien lief es noch ein bisschen weiter. Das sind dann auch die, hätte ich mal damals ein paar gekauft, die wären für mich jetzt ziemlich viel wert. Weil es die halt nur noch sehr, sehr selten gab, ne? Die letzte Welle von He-Man-Figuren.
Ja. Und dann gab es ja tatsächlich noch, Moment, ich gucke mal gerade hier, drei weitere. Da weiß ich aber gar nicht, zu welcher Reihe das gehörte.
Noch drei weitere He-Mans, oder?
Ja, drei weitere He-Mans, aber die Serie heißt dann einfach nur NA. Wofür ist dann NA die Abkürzung? Ach, die neuen Abenteuer. Natürlich, natürlich, die neuen Abenteuer. Es gab ja, nachdem es 83 bis 85 diese 130 Episoden gibt von der klassischen He-Man-Cartoon-Serie, gab es dann um die 90er Jahre herum, also von 89 bis 92, gab es eine Serie, die hieß tatsächlich die neuen Abenteuer des He-Man.
Ich glaube, wolltest
Auch
du mal wissen,
jetzt
ne?
kannst du jetzt auch auf ProSieben Join gucken. Hab mir auch eine Folge angeguckt, aber das ist nicht mein He-Man mehr, weil das ist alles dann plötzlich Science Fiction und Manga-artig gezeichnet.
Nee, das wollen wir nicht. So Captain
Und
Future oder so.
genau, und da gab es drei He-Mans. Ein He-Man, ein Battle Punch He-Man und ein Thunder Punch He-Man.
Ja, man kann es auch auf die Spitze treiben.
Ja, auf die Spitze getrieben wurde das dann 10 Jahre später. Ich weiß nicht, in welchem Kosmos das war, die 2000er-Serie. Da haben sie dann auch nochmal, keine Ahnung, 20 He-Mans rausgebracht. Auch den Battle Sound He-Man und den Smash Blade He-Man, Samurai-Rüstung He-Man, Meister des Kampfsports He-Man und so weiter. Super Faust He-Man, oh ja, 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 ja. Tarnkämpfer He-Man. Und den Wolf Armor He-Man gab es nur in den USA 2003.
Ich glaube, es gab auch ähnliche geartete Skeletor-Variationen. Da kann ich mich auch an diesen einen erinnern, hier mit Battle Armor, das Pendant. Mhm. Klar, die müssen sich ja gegenseitig irgendwie die Rüstung kaputt machen.
Richtig.
Und irgendwann gab es auch einen mit so einem Drachen auf dem Rücken, der so einen kleinen Drachenkopf irgendwie im Rucksack hatte. Der konnte, glaube ich, dann Wasser spucken, ne?
Genau.
Die hatten ja wirklich schöne, habe ich ja gerade schon angedeutet, eine verschiedene Spielfunktion, so dass man dann auch je nachdem, wer welchen hatte, so sozusagen mit seiner eigenen Ausstattung gucken konnte, wer kann den anderen besser besiegen oder bezwingen, so, ne? Und manchmal gab es auch in der Helden- und Schurken-Variante immer so ein Pendant, ne? Zum Beispiel hier 1984 die Welle, ja genau, die dritte Welle 1984, da gab es die Figuren Fisto. Ne, der gehörte zu den Heroic Warriors und sein Pendant Jitsu, der gehörte zu den Evil Warriors, ne, also zu Skeletor. Beide hatten große, also Fisto natürlich, wie wir haben schon gesagt, eine dicke, große, fette Faust, eine Eisenfaust, Dr. Eisenfaust, und Jitsu, der hat eher so die südöstliche Kampfkunst beherrscht, ne, ein großes Samurai-Schwert und auch eine rechte Karatehand in Gold. Die konnten nicht nur die Hüfte schnellen lassen, sondern auch den rechten Arm hoch und also hochnehmen und dann runterschnellen lassen. So, zack, zack. Das war deren Ding. Ne? Und dann kam da so hier so ein Mechaneck, den konntest du an der Hüfte drehen, dann wurde der Hals verlängert, konnte der, ne, über die Hügel sehen und solche Sachen. Webstore, oh, den hatte ich hier. Webstore, den fand ich cool. Der hatte nämlich da so einen Spinnenmann, ne, sowas. Der hatte so einen so einen Haken und im Rucksack halt ein Seil, ne, worum man ihn dann hoch fahren lassen konnte. Also eine Seilwinde. Ah, da gab es schon tolle, tolle Sachen, die einem Kind dann Spaß gemacht haben. Und dieser lustige Charakter. Ein kleiner, erfolgloser Zauberer-Wicht.
Ja, ja, Orko, tatsächlich mein Lieblingscharakter. Also wenn ich mich an He-Man-Figuren erinnere, neben He-Man und Skeletor, war das meine Lieblingsfigur, mit der ich gespielt habe.
Ja, den konnte man aufziehen, ne? Der konnte so lustig dann tanzen. Der hatte so ein Ding, was man ihm durch den Torso stecken konnte, und darin war dann so ein kleines Rädchen zum Aufziehen, und dann konnte man ihm wie so ein Kreisel halt, wie so ein Derwisch dann durch die Gegend tanzen lassen.
Genau, und ansonsten konntest du den halt die ganze Zeit in der Hand halten und damit laufen und spielen, weil der konnte ja fliegen. Ne?
Das ist, stimmt, genau.
Der musste ja gar nicht irgendwo stehen, während die anderen Figuren, He-Man oder so, eh nicht stehen konnten. Aber das waren ja, ne?
Menschliche Figuren. Der einzige, kurioserweise, der eigentlich nicht stehen sollte, der aber nie umfiel.
Richtig. Also das ist wirklich, ja, so ist es.
Die Star-Wars-Figuren, die hatten ja alle, das wusste ich auch nicht warum, die hatten alle Löcher unter den Füßen. Weil es zu Star Wars auch Playsets gab, die hatten hier und da mal so ein paar Noppen, wo man die dann draufstecken konnte.
Ah.
Damit die nicht umgefallen sind.
Ja. Spaß.
Aber die hat man nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß, ich hatte einen Nachbarn, der hatte, glaube ich, irgendwie den Millennium Falcon oder so, der war der Held in unserer Siedlung. Den kennen wir hier von Dings, noch Stranger Things, ne? Das spielt ja alles zu der Zeit. Da gibt es noch diese Folge, wo Elfie den Millennium Falcon im Spielzeugkeller mit Telepathie schweben lässt. Ne?
Ja. Ja, was wir noch gar nicht so viel erwähnt haben, also bis auf das Pferd, ist She-Ra. Und die wurde ja tatsächlich einige Jahre später nach He-Man eingeführt, um natürlich als mit der Figur eher Mädchen anzusprechen, ne? Da sind wir bei genderrechten Spielzeug. Um sie herum wurden auch ganz andere Figuren eingeführt, ne? Und allein die Origin-Story von She-Ra, die ja, wie sie später erst rausfindet, die Zwillingsschwester von He-Man ist.
Obwohl sie irgendwie 15 Zentimeter größer ist.
Ja, naja. Gut, zweieiige Zwillinge. Und aber sie wächst ja nicht mit ihrem Bruder auf, denn sie wächst bei ihrem Ziehvater auf, und das ist der Lord der Bösen, ne? Der Hordok.
Ja, das ist sowieso eine kuriose Sache, die ich nie richtig verstanden habe. Diese wilde Horde, die ich aus den He-Man-Katalogen.
Genau.
Das sind übrigens auch tolle Sachen. Ne? Diese Kataloge, die es damals früher gab in den Spielzeugläden. Ne? Allein die Fotos da drin, diese Spielszenen, die da aufgebaut waren und die kleinen Geschichten drumherum. Also die haben es einem wirklich das Wasser in den Mund zusammenlaufen lassen. Ne? So im Hinblick auf die kommende Weihnachts- und Geburtstagsfeierlichkeiten. ja, und da ist aber Hordak, der gehört da eigentlich zu He-Man. Aber eigentlich, wie du jetzt gerade sagst, ne, kommt der aus dem She-Ra-Universum.
Genau, da kommt aus dem She-Ra-Universum und ist der Ziehvater von She-Ra. Und ist so ein Diktator, würde ich sagen, ne, der sich da aufspielt. Und ist auch irgendwie so ein Antagonist von Skeletor. Ne? Also es ist so eine Welt, ich glaube, das gibt es bei Star Wars ja auch, dass es plötzlich zwei verschiedene Arten von bösen Fraktionen gibt. Ne?
Ja, genau, ne? Das ist dann noch so, das Ganze ein bisschen noch komplizierter zu machen.
Ja. Da kannst du natürlich noch mehr Geschichten erzählen, ne? Das habe ich mir auch angeschaut. Und auch das ist genauso knallbunt wie He-Man, auch genauso viele Action-Elemente wie Laserstrahlen, die von Schwertern abgewehrt werden. Ne? Auch She-Ra hat natürlich ihren Spruch, um She-Ra zu werden. Sie heißt nämlich eigentlich Adora.
Adora,
genau.
Okay.
Genau, Adora. Genau, und ihr Pferd ist Spirit, beziehungsweise Swiftwind.
Ach so, das heißt aber auch nur so, wenn es halt...
Spirit ist ein leicht ängstliches, sprechender Hengst. Und, und wenn She-Ra sich verwandelt, wird es zu einem flügelbewehrtem, entschlossenen Einhorn Swiftwind.
Ja, also wenn man sich hier die Toylines hier sich wieder anguckt, ne, weil ich bin thetoycollectorsguide.com, da sieht man 1984, ne, mit der vierten He-Man-Welle, kam dann hier auch die wilde Horde, the evil Horde von Hordak auf den Markt.
Ja, dann gab es die aber Scherden, vor She-Ra, ne?
Zusammen.
Weil She-Ra kommt doch später, also 85 oder so.
Ja, genau, also She-Ra ist hier von, also was die Figuren angeht, auch 85 kam hier erst raus. Ne?
Genau, wie die Serie.
Ja. Ne, da aber hier räumlich und thematisch getrennt wahrscheinlich im Spielzeugladen von den Figuren von He-Man, ne? Also ja gut,
genau.
Brüderchen und Schwesterchen sollten vielleicht damit spielen.
Und She-Ra, Prinzessin der Macht, da gab es dann über drei Jahre hinweg bis 87, 93 Episoden, 22 Minuten. Ja. Also wenn du alles gucken möchtest von She-Ra und der ersten He-Man-Serie, da bist du schon bei 223 Folgen.
Ja gut, das wird ja, kann man ja schön wegbingen mal heute Nacht. In der Zwischenzeit ist übrigens auch von, hat auch Skeletor, also gut, ne? He-Man, die haben ja gerade gehört, Castle Grayskull gehört ja keinem von beiden, aber Skeletor, der kriegt ungerechterweise seine eigene Behausung, ne? Snake Mountain. So ein ähnliches Playset, was man auch, das Tolle daran, man konnte es zusammenklappen und oben hat es einen Henkel gehabt, man kann es einfach mitnehmen zum Spielen.
Geil.
Und drinnen kann man alle Figuren verstauen, wie in einem kleinen Köfferchen.
Ja.
Bei Snake Mountain, da war noch ein Play-Feature dabei, ein Mikrofon, ein Wolfskopf, was ein Mikrofon ist, mit einer etwas verzerrten Stimme dann, ne? Also so, ja, man kennt das ja von diesen kleinen Megafonen, die so auch als Spielzeuge gibt, ne? Und die Evil Horde, die kriegt auch die Fright Zone als Spielset, ne? Das ist irgendwie so nur wie so ein verlassener Felsen mit so einem kargen Baum drauf. Und aus einer kleinen Höhle kommt eine kleine Handpuppe, eine kleine Schlange, wo man eine große Schlange, ne? Die He-Man fressen will. Oder wer auch immer, der sich daran wagt. Ja, und die kann man seine Hand reinstecken. Und die sind wahrscheinlich auch mittlerweile total spröde und porös. Also aus Latex, aus Gummi.
Verrückt.
Nee, tolle Sachen. Und vielleicht noch ein paar Puppen, die ganz besonders sind. Zum Beispiel Mossman, der ist beflockt. Ja, sieht aus wie ein Typ mit Moos. Ne? Und ich glaube, der roch auch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall Stinkor, na klar, Stinkor, der wie so ein Skunk aussieht, ne?
Ja.
Der roch, glaube ich, so nach Patchouli. Wahrscheinlich auch nicht lange, aber ja, das hatte so sein Feature. Dann gab's, die fand ich auch gut, den hatte ich zwar nicht, aber Too Bad, ne? Da sieht man, das ist ein Typ, der hat zwei Köpfe.
Ah,
Und
ja.
ja. Die haben sich, glaube ich, auch immer gestritten, so in dieser Serie, ne? Eine mit dem anderen. Die haben zwei unterschiedliche Farben, haben zwei Köpfe und die haben zwei Fäuste, die so angeordnet sind, dass sie sich gegenseitig in die gegenseitig aufs Maul hauen können. Auch wieder mit diesem Mechanismus. Also vielleicht auch jemand, der dazwischen kommt, aber das war vielleicht der Seiteneffekt, dass sich auch gegenseitig einfach den eigenen Kopf verwirbeln konnten.
Und wenn ihr denkt, zwei Köpfe, ist verrückt. Nee, es geht auch ein Kopf und drei Gesichter.
Oh ja, Many der Faces. Ne?
Many Faces, genau.
Ursprünglich tolles Mensch. Wortspiel. Ne? Er hat wie Man, die heißen ja alle irgendwas mit Man, Man at Arms, sind alles Männer und so weiter. Ja, und er heißt wie Many, ne? Also viele Gesichter, aber Man-E, Many Faces.
Genau, war eigentlich mal ein Mensch, aber ist mit einem Roboter verschmolzen.
Ja, die haben also komische Vorgeschichten, ne? So Trapjaw, ne? Der hat irgendwie keinen Unterkiefer mehr, ne? Der, keine Ahnung, wie er den verloren hat. Wahrscheinlich war das nicht besonders pleasant. Und da hat er so ein mechanisches Ding, so ein Eisen, so ähnlich wie der Beißer bei James Bond, ne, hingekriegt.
Und diese drei Gesichter sind dann ein menschliches Gesicht, ein Robotergesicht und ein grünes Monstergesicht.
Ja.
Er ist ein begnadeter Techniker.
Ja, das sei ihm gegönnt.
Sollte man in seinen Reihen haben. Ne? Also es kann schon hilfreich sein für He-Man.
Ja, das stimmt. Begnadete Technik. Ist das einer von den Guten?
Ja, natürlich.
Kann ist der
ein Verteidiger Eternias.
Ah, dann ist ja gut. So, wir sind jetzt schon im Jahr 1986. Da bin ich nicht mehr so richtig dabei gewesen. Ne? Da sehe ich schon, da habe ich keine Figur. Doch, guck mal, das habe ich sogar. Multibot heißt der. Das ist so eine Figur, die kann man aus verschiedenen, die sind nicht wie die klassischen He-Man-Figuren, sondern ja, so ein Stecksystem, den kann man sich nach Belieben irgendwie zusammenstecken. Da gibt's Arme, da gibt's sechs Beine sogar, ne, wie so ein Insekt sieht da so ein bisschen aus, ein Roboter-Insekt und verschiedene Verbindungselemente. Das gibt's auch, glaube ich, der Evil Horde zugewiesen, jemand, den gab's schon ja davor, der heißt Modulok. Und mit dem kann man den auch noch verbinden, ne, also so reptilienartige Typen. Aber die hatten schon interessante Ideen, was man mit den Figuren machen konnte. Dann kamen da auch noch andere Sachen raus, also so Asteroidenmenschen, so eine ganze Fraktion, die sich da so als kleine Steinchen zusammenpacken konnten. Oder Snake Man, ne? Die waren so als Schlangen verkleidet, oder nicht verkleidet, sondern einer konnte so den ganzen Oberkörper aufpoppen lassen und da war so eigentlich ein Mensch, aber darunter verborg sich dann dieser Schlangentyp. Sehr fantasievoll.
Verrückt, verrückt.
Wir nähern uns langsam so dem Ende, ne? Mit dem Jahr 1987. Die Typen, die sagen überhaupt nichts mehr. Also vielleicht so ganz entfernt. Ah, 1987 kam der Film raus. Der kuriose, legendäre, beziehungsweise gar nicht mehr so gute mit Dolph Lundgren. Der war, glaube ich, damals auch so ein Bodybuilder-Typ, ne?
Ah ja.
Ja.
Der ist mal durchgegangen, tatsächlich. Weil das ist ja noch...
Aus diesem Film, da wurden extra für diesen Film nochmal neue Kreaturen erschaffen, zum Beispiel dieser komische Zwergentyp Gwildor. Sieht auch von der Statue irgendwie so gar nicht mehr so, passt gar nicht so richtig zu den, vom Äußeren zu den anderen He-Man-Figuren, ne? Aber der gehört, glaube ich, zu diesem Film. Ja. Ah, da ist er endlich. Guck mal, erst im Jahr 1987 kommt die Sorceress endlich auf den Markt.
Ah ja, da ist sie.
Ja, die hat doch die Arme ausgebreitet und sie hat so diese Schwingen.
Genau.
Dazu noch so ein paar Fahrzeuge und Kreatürchen als Zugehör. Und dann, wann ist es dann? Dann muss aber endlich auch langsam schon zu Ende sein. 1988. Ach ja, da ist er, der Laser Power He-Man und Laser Power Skeletor. Ne? Das war alles, ne? Da war es schon zu Ende.
Ja,
klar, mittlerweile hat sich ja auch ein bisschen was an den Geschmäckern der Kinder geändert. Ne? Es kamen Computerspiele mehr und mehr auf den Markt. Ne? Da in diese Richtung hat sich verlagert, ne?
Ja, ja, aber das war nicht das Ende von He-Man, ne? Sondern nur das He-Man, das wir kennen aus unserer Kindheit, sondern weil zwei Jahre später, 1990, ging es dann weiter mit den neuen Abenteuer von He-Man. Ist auf RTL Plus gelaufen damals, zum ersten Mal am 6. Oktober 1990. Und das spielte dann, wie wir vorhin schon sagten, 1000 Jahre in der Zukunft.
Ja, also ja, einfach mal so. Was noch gar nicht sagt, ich glaube, die Welt, auf der das spielt, das ist der Planet Eternia, ne, eigentlich. Ja.
Genau, Eternia und Eteria oder so, ne? Da gibt es zwei Planeten, von denen.
Das ist dann der von She-Ra wahrscheinlich, oder?
Oder der von Skeletor. Kommen die nicht von verschiedenen?
Puh, ach, Melmac.
Ja, ganz genau. Da gab es noch so einen.
Ich lach mich tot.
Ach, Mann.
Ja. Und vor ein paar Jahren wurden die Figuren ja wieder auch neu aufgelegt, ne? In einer sehr originalgetreuen Remake-Sache, ne? Die so ein bisschen kleiner, aber unwesentlich kleiner. Man könnte, glaube ich, so fast kompatibel mit den alten da noch
Da fragt man
zusammenspielen.
sich, was ist passiert? Ja, seit 2018 gibt es bei Netflix und ZDF TV eine neue She-Ra und die Rebellenprinzessinnen.
Genau, da
Und
geht es um sie und sehr emanzipatorisch, ne, aus weiblicher Sicht gesehen.
genau, und seit 2021 bis 2022 gab es auf Netflix eine neue Serie, He-Man and the Masters of the Universe. Jetzt sind wir langsam in der Gegenwart angekommen.
Das ist aber eher so eine, ja, so eine Animationsserie, die etwas, ja, überzeichnet. Die sehen auch eher so ein bisschen aus wie die Clone Wars, ne? Ich weiß
Genau.
nicht, ob das aus dem gleichen Animationsstudio vielleicht sogar kommt, aber ja, sehr, sehr überzogene, also wenn man das bei He-Man überhaupt sagen kann, das ist ja alles irgendwie überzogen, ne?
Ja,
Aber
ja, ja.
naja, da
Was
sieht
auch
man
interessant ist
das.
bei He-Man und bei den ersten She-Ra, ist, dass es alles sehr, sehr moralisch ist. Also am
Ach
Ende
ja,
gibt es
ja.
tatsächlich, am Ende jeder He-Man-Folge, He-Man spricht mit der vierten Wand und
Durchbricht die vierte
erzählt, was die Moral der
Wand.
Geschichte war.
Ja, genau. Ja, glaube ich
Wahnsinn.
auch wahrscheinlich auch aus dem Grund, ne, um die Eltern, die Figurenkäufer sozusagen zu versöhnen. Dann,
Und es
na,
geht
guck mal
immer um
hier.
Freundschaft, um
Ja.
Zusammenhalt und ach, das ist echt der Wahnsinn. Ja,
Das
um
ist.
Verrat und Loyalität.
Die haben
Ja.
sich ganz schön eingeschleimt bei den Eltern.
Extrem. Ja, so war das damals.
Ja, also ich wie gesagt, ich finde das eine ganz tolle Sache, ne? Also das konnte ich auch gar nicht irgendwie verteufeln. Das ist sehr fantasieanregend. Da wird natürlich ein bisschen aufeinander eingedroschen, aber das ist ja Fantasy, ne? Ja.
Fantasy gut gegen böse, Herr der Ringe, Star Wars, ist
Jo.
alles in Ordnung.
Alles klar.
Ne? Das mit dem Körperbild, das könnten wir noch ganz kurz
Ja.
kritisieren, aber kommt, hey, es waren die 80er, wir hatten noch kein Instagram, ja, wir mussten selbst so noch nicht aussehen.
Also ich glaube nicht, dass es dazu viele Jugendliche verleitet hat, sich irgendwelche Anabolika zu spritzen oder aussehen zu wollen wie He-Man und na, keine Ahnung.
Aber bei She-Ra,
Bei She-Ra, ja, bei She-Ra, also da
schon
würde ich auch
sehr
eher sagen,
Barbie-esk.
die große Schwester von Mattel,
Ja.
die ja eher in der realen Welt verortet ist, ne? Und da doch ein anderes, ja, das glaube ich, da der Körper und die Anziehsachen und so, ne? Und das ganze Gebaren und die, naja, die Jobs oder die, was auch alles so drumherum ist, da noch mehr, ja, irgendwie Relevanz hat, als jetzt hier bei Prince of Power auf ihrem ja, Glitzer-Einhörnchen. Ihre Kollegin Catra sieht übrigens ein bisschen aus wie Katy Perry, sehe ich gerade.
Ja,
Oder umgekehrt.
das ist eher umgekehrt. Wer war zuerst da?
Also Wonder Woman oder so, ne?
Ja.
Double Trouble. Eine heißt ja wie so eine Pizza, Frosta,
Ja, aber bei
Glimmer.
Wonder Woman ist Marvel, ne? Also He-Man ist ja DC, also eher
Ja,
aus
ja, ja,
dem
ja, ja.
Batman und Superman-Stall, was die Comics angeht.
Also wie gesagt, He-Man, da hat mich mehr fasziniert die etwas fantasiereichere oder etwas düstere, sagen wir mal, erste Comicwelt, ne? Und auch die Comics, die es dann dazu gab, ne? Ich weiß nicht, Harper, keine Ahnung, aus welchem Verlag die vielleicht gekommen sind. Oder war es DC? Oder weiß ich.
Ob die in Deutschland, nicht in Deutschland, wurden die vermarktet von, ich glaube, du hast recht mit R. Harper.
War ja meistens, ne?
Ja, das ist
Damals
ja
gedacht, ja.
lizenziert letztendlich, ne? Auch selbst wenn es
Naja.
von DC war, DC war natürlich in den
Nur
80er
vertrieben,
Jahren
ne?
noch nicht auf dem deutschen Markt.
Nee, nee.
Ne? Das selbst, ja.
Ja. Ist ja auch egal. Aber auch da weiß ich, da hatte ich das eine oder andere Comic. Auch, ich habe damals auch versucht, viel nachzuzeichnen. Ich wusste auch, ich habe versucht, mir
Ah.
irgendwelche Fahrzeuge aus Pappe nachzubauen, so damit man damit spielen konnte und so. Ne? Und ja, also das fand ich total inspirierend, so diese ganzen Geschichten, dieses Universum. So, also das ist was Schönes gewesen für kleine Jungs.
Cool.
Ja. Ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich weiß nicht, ob ich mir im Kino angucken werde. Vielleicht ist es auch, naja. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der bahnbrechend werden wird. Ich glaube, er ist ein bisschen angelegt, auch wie, klar, bei Mattel liegt es ja vielleicht auch nah, vom Prinzip her wie dieser Barbie-Film auch, ne? Also jemand kommt quasi aus der Spielzeugwelt in die echte Welt oder umgekehrt oder so und muss da wieder zurückgeholt werden. Vielleicht auch aus dem Grund, dass man Vielleicht auch, da wir Budget sparen konnten und nicht so viel ja, in Fantasiewelten drehen musste. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber spielt wahrscheinlich auch wieder genau was mit dem ersten Film kritisiert wurde, dass es nicht auf Eternia spielt, sondern auf der Erde.
Eieiei. Tja.
Kriegen diesmal die Fans, was sie wollen? Ich glaube, sie wollen auch viele von den alten Charakteren einfach sehen.
Das glaube ich auch. Also ich habe mir den Trailer angeguckt, der jetzt auch gerade raus ist. Den natürlich
Den wir
auch.
bestimmt auch verlinken werden.
Den wir dann verlinken, den Link, den ich gemacht habe mit Nvidias, der geht gerade nicht mehr. Ich mache einen neuen Link.
Toll, dieses Nvidias.
Ja, das ist halt der Mist. Also das ist echt eine Halbwertszeit. Das ist Mist. Aber die beiden Clients, die ich gezeigt habe, machen halt auch keinen neuen Link. Wir können einfach auch den Original-YouTube-Link verwenden. Was soll's? Ja. Genau, ich fand den schon ganz eindrucksvoll. Ne? Vor 4 Wochen kam der gerade raus.
Aber
Haben
ich
sich
glaube,
schon
ich hab ihn auch gesehen.
37 Millionen Leute angeschaut, den Trailer.
Ja, das sind alles Leute wie du und ich.
Ja, Verrückte. Ja, also wir gucken mal, ob das was wird. Ne? Ob Kino, ja, mal gucken, mal gucken. Also hier die Schauspielern fand ich sehr spannend. Ich kannte von den Schauspielern eine Rolle aus Community, eine sehr lustige Serie mit Chevy Chase. Die es vor 10 Jahren gab, 6, 7 Staffeln oder so. Ich will sie jetzt nicht falsch zitieren. Wo ist der Name? Hier googelt der Chef noch selbst.
Ja, da brauchen wir auch noch einen
Ich
Jingle.
glaube, Alison Brie heißt sie. Ja. Tolle
Ich bin ja nicht so
Schauspielerin.
gut mit Schauspielermerken
Ich
und
auch
so,
nicht.
ne? Also,
Sie ist mir nur aufgefallen, dass sie. Ah, habe ich schon mal gelesen. Moment, klick drauf. Ah, aus Community kenne ich sie.
ja. Ah ja, okay.
Ja, gut. So viel dazu, glaube ich, oder?
Ich denke schon. Also, ja, wir haben He-Man wieder ein bisschen wiederbelebt. Obwohl,
Genau.
das haben ja andere auch schon vor uns gemacht.
Aber das wird auch Amazon MGM Studios machen. Die MGM Studios gehören zu Amazon? Ich bin irritiert, YouTube. Aber was soll's? Was soll's? Was ist das?
Metro-Goldwyn-Mayer. Metro-Goldwyn-Mayer. MGM ist es doch,
Ja, der Löwe brüllt.
ja, genau. Wir machen nächstes Jahr auch wieder was über die Pet Shop Boys. Hier noch eine kleine Anekdote zu Metro-Goldwyn-Mayer. Im Text zu dem Song Don Juan, die B-Seite von Domino Dancing, kommt die Zeile vor: Pimps for Warner Brother or Mr. Goldwyn Mayer. Nintendo wusste damals nicht, dass es drei unterschiedliche Leute sind. Man dachte, es wäre Goldwyn Mayer, wäre eine Person.
Cool.
Nun ja, egal. Wir verabschieden uns, ne?
Ja, nach 2 Stunden und 7 Minuten sind wir hier mal langsam runter vom Sender. Ja.
Ja.
Wir warten auf die Grimme-Preis-Nominierung. Wegen dem.
Mindestens der Lesung, ne? Oder Podcast-Preise gibt es doch bestimmt auch irgendwie. Wir sind ganz bescheiden, was die Preise angeht.
Ja.
Hauptsache Preise.
Tschüssi.
Bei leise Preise.